Was für eine Vorstellung Gottes hat denn ein Mensch, der atheistisch glaubt?
Eine atheistische Theologie, die so ein Element des Zweifels bis hin zur Verneinung integriert, ist ja ein Versuch, eine sensible Beschreibung zu geben für einen Glauben, der sich selbst nicht zu sicher ist.
Ja.
Also wie bringt man jetzt Gottes Güte und die Möglichkeit seiner Allmacht mit der Faktizität des Bösen und des Übels zusammen?
In einigen Aspekten habe ich so gedacht, hättest du intensiveren Kontakt mit der islamischen Theologie gehabt, wäre das vielleicht anders gewesen.
Imam trifft. Heute mit dem Religionsphilosophen Professor Hartmut von Saff.
Freut mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Tja, und genau, vielleicht können wir uns direkt erstmal vorstellen. Willst du beginnen?
Ja,
Genau.
also mein Name ist Hartmut von Saß. Ich bin eigentlich an der Humboldt-Universität, dort Professor an der Theologischen Fakultät im Bereich systematische Theologie. Das ist also der philosophische Teil der Theologie und Religionsphilosophie. Und jetzt bin ich gerade in New York, habe eine Gastprofessur und bin jetzt also für das Jahr mal drüben, aber eigentlich hier.
Aha, super, interessant. Ja, mein Name ist Said Ahmed Arif, ich bin Imam und islamischer Theologe. Ich habe nicht so einen weiten Weg gehabt wie du jetzt hier. Unsere Moschee ist hier ungefähr 20 Minuten von hier, Pankow-Heinersdorf. Dort ist die Khadija-Moschee, die zu der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinschaft gehört. Das ist die Gemeinschaft, der ich zugehörig bin. Genau, und ja, 37 Jahre alt, verheiratet, zwei kleine Kinder. Das zu mir. Und genau, wir würden direkt ins Gespräch vielleicht einsteigen. Ich
Ja,
glaube,
gerne.
ein guter Anlass oder guter Punkt wäre dein Essay. Atheistisch glauben. Und als ich das erst zum ersten Mal gesehen habe und so, okay, atheistisch glauben, was ist das? Was bedeutet das? Vielleicht kannst du das klären. Ja.
Also der Titel von dem Essay Atheistisch Glauben, der spielt natürlich sozusagen mit dieser Erwartung. Auf der einen Seite steht der Atheismus, auf der anderen Seite Glauben. Atheismus ist normalerweise die Verneinung entweder von der Sinnhaftigkeit religiöser Orientierung insgesamt oder etwas spezifischer, dass die Existenz Gottes so also ganz allgemein verneint wird und dann steht da Glauben und der soll jetzt sozusagen mit Atheismus verbunden werden. Das ist sozusagen das herkömmliche Verständnis und damit spiele ich natürlich in gewisser Weise mit der Erwartung, dass das jetzt eine Opposition ist. Und die Idee war zu sagen, vielleicht können wir den Atheismus oder bestimmte Elemente an dem Atheismus nutzen, um den Glauben besser zu verstehen und näher zu beschreiben. Also praktisch eine Rolle vorwärts oder rückwärts, vielleicht nicht unbedingt Salto Mortale, aber im Grunde genommen das Verhältnis zwischen beiden total ändern.
Okay. Kannst du mir ein Beispiel geben? Du hast gesagt, den Atheismus so, also die Ansichten so nutzen, dass man den Glauben besser verstehen kann.
Ja, genau. Also man kann Elemente des Atheismus kann man so nutzen, dass man genauer sehen kann, was man da macht, was man glaubt. Und das kann man an konkreten Beispielen, eine ganze Reihe von Beispielen durchführen. Ich nehme mal erstmal eins, was noch am stärksten nah dran ist an dieser Verneinungsfigur. Also der Atheismus würde irgendetwas verneinen. Und jetzt ist die Frage, ob nicht die Verneinung oder sagen wir mal der Zweifel, der sich da drin äußert, im Glauben, ob man dieses Atheismus-Element nicht so nutzen kann, dass man dieses zweifelnde Element vielleicht bis hin zur Verneinung von etwas in den Glauben selbst reinbaut. Und das hat durchaus biblischen Anhalt, ja?
Ja.
Also es gibt diese berühmte Stelle, die kennen sicher auch die Leute, die mit der Bibel jetzt nicht so vertraut sind. Da gibt es einen Vater, der hat einen Sohn, der geheilt wird von Jesus. Denn das ist ja das, was Jesus am meisten gemacht hat. Er hat gepredigt und vor allen Dingen geheilt. Und er sagt dann, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt also, im Glauben wird der Unglaube, also die Verneinung des Glaubens, mit hineingeholt. Der Glaube schließt also die Verneinung nicht aus, auch keine Zweifel, das wäre nochmal zu differenzieren, sondern im Glauben ist dieser Zweifel enthalten. Man könnte jetzt sagen, gut, also wir verstehen den Atheismus, ein Element des Atheismus, genauso, ja, dass dem Glauben selber seine eigene Verneinung nicht fremd ist. Und das hat dann ja ganz konkrete Anhaltspunkte, ja, also dass Menschen solche Erfahrungen gemacht haben, ja, des Zweifelns und die könnten damit eingeholt werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel.
Also im Grunde genommen, dass man die Welt, also zwei unterschiedliche Weltansichten, Atheismus und halt dann Glauben, dass beide einen Aspekt des Zweifels haben und das als Schnittmenge halt gesehen wird.
Ja.
Habe ich das richtig verstanden, dass man so...
Ja, also ob das jetzt beides zwei Weltansichten sind, könnte man noch, muss man dann ja. eben sehen. Also ob der Atheismus sozusagen eine Weltansicht ist, da müsste man dann eben in den Begriff des Atheismus weiter investieren. Ja, also viele Leute, die sozusagen, die vielleicht sozusagen eine gewisse Reserve haben, jetzt zu sagen, atheistisch Glaube, was soll das denn heißen? Die würden vielleicht sagen, ja, ist es doch ganz klar, was das heißt. Warum wird jetzt sozusagen so ein Salto Mortale gemacht? Und ich würde erst einmal zurückgehen und sagen, es ist erstmal gar nicht klar, was Atheismus heißt. Hm. Es gibt verschiedene Verständnisse, wir können das so oder so verstehen. Und wenn man jetzt sagt, der Atheismus ist ein Weltverhältnis oder ein ganzes Verständnis der Welt, ist das auch eine der Interpretationen, die im Umlauf sind, ist aber erstmal nicht klar.
Hm.
Ja, also es gibt natürlich atheistische Gesellschaften, die würden vielleicht so etwas behaupten, dass mit dem Atheismus die ganze Weltauffassung verbunden ist. Das ist überhaupt nicht klar. Man kann den Atheismus auch ganz nah fassen und sagen, er ist einfach nur eine Position der Verneinung und sagen, Gott existiert nicht zum Beispiel. Das ist eine andere Interpretation. Und meine Interpretation ist jetzt auch eine, die weder besser noch schlechter ist. Und ich sage nur, erst einmal ist nicht klar, was Atheismus ist. Er hat bestimmte Elemente, die wir damit verbinden und die können wir theologisch nutzen.
Aha, okay. Und wie kann man das, wie würde das im Alltag sich widerspiegeln, also diese Ansicht? Also nehmen wir mal an, jemand hat diese Ansicht.
Mhm.
Glaubt die Person jetzt an Gott oder glaubt sie nicht an Gott? Oder ist sie atheistisch oder ist sie nicht atheistisch?
Ja.
Oder ist sie beides? Oder wie würde das im Alltag aussehen?
Also Es geht ja von einer Alltagserfahrung aus.
Ja.
Ja, das ist ja der Punkt. Also die Frage ist nicht, gibt es sowas im Alltag, sondern eine atheistische Theologie, die so ein Element des Zweifels bis hin zur Verneinung integriert, ist ja ein Versuch, eine sensible Beschreibung zu geben für einen Glauben, der sich selbst nicht zu sicher ist.
Hm.
Also es ist jetzt immer nur noch dieses erste Beispiel.
Okay.
Ja? Das heißt, es ist nicht so, ich habe mir jetzt eine atheistische Theologie ausgedacht und will jetzt irgendwie provozieren oder so.
Ja.
Und dann gucken wir nochmal, ob dem irgendwas in der Außenwelt entspricht, sondern die Geschichte ist genau umgekehrt.
Mhm.
Es gibt diese Erfahrung, gerade in unserer Lebenswelt, in der Pluralität, der sogenannten Postmoderne, wie auch immer. Und die atheistische Theologie ist ein Versuch, damit jetzt theologisch umzugehen. Es wird also nicht irgendetwas konstruiert, sondern etwas rekonstruiert. Oder ich würde sagen, Theologie ist eine nachdenkliche Wissenschaft, also das nach großgeschrieben. Sie kommt immer zu spät. Sie denkt den Dingen nach.
Mhm.
Und wenn man jetzt sozusagen von diesen Phänomenen ausgeht, die aus meiner Sicht, wir sitzen hier in Berlin, ja, in unserer Lebenswelt sozusagen alltäglich sind, das sind keine marginalen Phänomene, sondern die gehören sozusagen in den Kern der religiösen Tradition. Das gilt nicht nur für das Christentum.
Mhm.
Dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn man eine gute Beschreibung dieser Erfahrung
hat. Okay, interessant.
Also es ist eine Reaktion auf diese ganz konkreten Erfahrungen. Es ist keine abstrakte Konstruktion.
Okay. Da fällt mir das Erste, was mir einfällt dazu aus islamischer Sicht heraus, ist direkt zu Anfang im Heiligen Koran ist davon die Rede. Da heißt es, Glauben an das Ungesehene, das ist im 2. Kapitel, ist das erwähnt worden. Also es geht darum, bevor man Gewissheit erlangt, den Vorschuss des Glaubens zu geben.
Ja.
Ist das so ein bisschen ähnlich zu atheistischer Theologie oder weil da ist ja auch natürlich ein gewisser Zweifel da.
Ja, ja, absolut.
Ne? Mhm. Weil man hat ja noch keine absolute Gewissheit, man hat noch keine Erfahrung und so weiter, aber dennoch hat man so einen gewissen Glauben.
Ja.
Genauso wie also ich erinnere mich oft zurück so ein Gespräch mit jemandem, ist ein Ingenieur gewesen, der hat er hat gesagt, ja, manchmal hat er das Gefühl, wenn er an einem Problem arbeitet, das Problem gelöst hat.
Mhm.
Und er hat eine Idee, wie das Problem gelöst werden kann. Ne? Und
ja.
Dann hat er gesagt, er hat den Glauben, und wo er denkt, ja, das, wenn ich das so mache, dann wird sich das auch lösen.
Mhm.
Nun, das ist so ein Vorschuss, der gibt, bis eigentlich erst umsetzt und dann funktioniert die Maschine oder wie auch immer.
Also so eine Phänomene haben wir eigentlich also auch im Alltag, vielleicht auch im religiösen Alltag, aber auch im Säkularen sozusagen, natürlich vor allen Dingen mit der Figur des Vertrauens. Deshalb sprechen wir auch vom Vertrauensvorschuss.
Richtig.
Und das ist dann wie so eine self-fulfilling prophecy. Ich vertraue dem anderen, gebe ihm einen Vorschuss, wie du sagst. Und dadurch entsteht etwas, was vorher noch nicht da war. Ja, eine Vertrauensbeziehung ist ja nicht einfach da, sondern die entsteht dann, indem ich dem anderen erst einmal vertraue. Nicht unbedingt wieder besseres Wissen, sondern ohne Wissen. Ja? Da wird dann meistens noch unterschieden zwischen Vertrauen und Verlassen. Verlassen ist dann häufig so etwas wie institutionalisiertes Vertrauen. Ich vertraue der anderen Person, weil sie Repräsentant einer Institution ist, also meinetwegen dem Polizeibeamten oder dem Arzt oder so. Leute, die ich auf persönlicher Ebene gar nicht kenne und auch nicht kennenlernen werde. Und persönliches Vertrauen oder privates, wo es dann tatsächlich um diese Person geht, die nicht ersetzbar ist. Es könnte auch ein anderer Beamter sein, der müsste sich genauso verhalten, während bei der Person ist natürlich die Unersetzbarkeit des Individuums ist. Da läuft das immer mit diesem Vertrauensvorschuss und der wird dann entweder enttäuscht oder es stellt sich eine Beziehung ein, die genau durch diesen Vorschuss erst entsteht. Ja? Also so wie so eine self-fulfilling prophecy, dass ich irgendwie eine Prognose mache und die Prognose arbeitet ihrer eigenen Verifikation, also Verwirklichung zu. Aber ich meine, in der christlichen Tradition ist es eine Denkfigur, die total unbeliebt wäre.
Mhm.
Und zwar deshalb, weil der Glaube ja ganz prominent als einen Bezug des Vertrauens beschrieben wird. Und wenn man jetzt all das, was wir jetzt gerade zusammengetragen haben, mit Vertrauensvorschuss und so weiter, auf Gott anwenden würde, also das Verhältnis des Einzelnen zu Gott als Vertrauensbeziehung, dann hieße das, dass man für den Bezug zu Gott was machen kann.
Mhm.
Ich mache mal ein Vertrauensvorschuss, ich gebe jetzt Gott einen Vertrauensvorschuss und dann würde sich sozusagen performativ im Vollzug dieser Bezug einstellen. Und das ist natürlich eine seltsame Variante.
Mhm.
Was interessant ist, da haben wir schon mal einen großen Unterschied zwischen der Beziehung von Menschen, interpersonal und der Beziehung zu Gott. Bei Gott gibt es keinen Vorschuss.
Mhm.
Der muss er uns geben oder sie oder es.
Okay.
Geben. Und das Geschlecht ist ja noch gar nicht klar.
Ja, es kommt mir auch deshalb, finde auch deshalb interessant, weil ich erinnere mich auch an so eine Überlieferung, wo die Gefährten des Propheten, Mohammed, Friede sei mit ihm, die waren bei ihm und die haben dann halt gesagt, es gibt Situationen, wo wenn wir in eurer Gesellschaft sind, also den Propheten, dann ist unser Glaubensniveau ist wirklich extrem hoch. Und wenn wir dann halt wieder in unserem Alltag zurückkehren, dann merken wir, dass das halt wieder runtergeht. Und die haben sich Sorgen darüber gemacht und haben gedacht, hey, sind wir vielleicht deswegen Heuchler oder irgendwie? Und da hat der Prophet geantwortet, das ist natürlich und selbstverständlich, dass es im Glauben hoch und auf und ab geht.
Mhm. Ja.
Und ich denke, da das Wichtige ist halt einfach, dass es generell nach oben geht, also ich rede.
Mhm.
Und ich glaube, dass Zweifeln aus muslimischer Perspektive, ich glaube, jeder, auch ein Muslim, jeder hat einfach mit seinem Glauben irgendwo so begonnen, dass er erstmal überhaupt Fragen gestellt hat.
Ja.
Also der Gründer unserer Gemeinde ist ja, wir glauben ja von ihm, dass er der verheißene Messias und Mahdi ist, der Reformer ist und ein Prophet Gottes ist. Und der hatte selbst sein eigener Sohn, er selbst hat gesagt, dass er mit 12, 13 Jahren erstmal Dinge hinterfragt hat. Und wirklich die Existenz Gottes in Frage gestellt hat, ist er selbst nicht sozusagen zu dem Schluss gekommen ist, dass das Sinn macht. Und dementsprechend hat er den Glauben gefunden. Also hat er auch mit einem gewissen Zweifel und mit einer gewissen Frage begonnen und die letztendlich dann halt zur Gewissheit führt. Und ich glaube, das ist hier auch eine Entwicklung, die ich hoffe zumindest die meisten hinter sich haben, weil dann wird ja erst überhaupt der Glauben reif. Und ansonsten ist man ja so ein bisschen ist ja schwierig, ohne zu zweifeln, ohne zu fragen, ohne atheistisch vielleicht zu sein am Anfang.
Da haben wir, da haben wir ein zweites Element vom Atheismus. Also hier waren wir beim Zweifel, der irgendwie sozusagen den Glauben begleitet. Ja? Also zu dieser Figur der Gottesgewissheit oder Glaubensgewissheit kommen wir vielleicht noch. Das wäre ja das Bild, dass man dann irgendwann zu dieser unbedingten Gewissheit kommt. Das ist die Frage, ob das geht mit dem Glauben. Erstmal ist die aber als Phänomen erstmal da. Aber das zweite Element ist erst einmal, dass der Glauben, also das atheistische Element, das war ja sozusagen der Ausgangspunkt, dass der Glauben aus seiner eigenen Verneinung kommt.
Mhm.
Also niemand beginnt mit dem Glauben. Ja, du hast das sozusagen für den Islam gerade gesagt. So ist auch das christliche Verständnis bei Paulus ganz klar. Ja. Also alle haben erst einmal, wie auch immer man sozusagen sich dann bewegt und in welche Richtung es geht, denselben Startpunkt. Alle kommen aus der Verneinung.
Ja, dass die Sinnesfragen einfach gestellt
werden. So ist es. Es geht nicht los, dass man glaubt sozusagen, ja, sondern so, daraus kann man auch wieder rausfallen, wie auch immer man das dann beschreibt. Aber es ist ja erstmal ein interessantes Phänomen, dass der Glaube nicht die, wie man im Englischen sagen würde, die Default Position ist, ja, also die Standardversion, sondern erst einmal ist das Gegenteil. Die Standardversion. Das ist sozusagen die Position, von der man anfängt. Und aus welchen Gründen auch immer können sich die Dinge unterschiedlich entwickeln. Aber das haben erstmal alle Menschen gemeinsam. Und das gilt erst einmal auch für alle Religionen. Hm. Ja, es gibt da praktisch nicht so ein Äquivalent zur Präexistenz oder so etwas. Ja, so vor der Verwirklichung in der Welt gab es das alles schon. Und dann wird das nur noch sozusagen entdeckt, ja, also das ist eine Metapher, entdecken, das war schon immer da und dann haben wir es gesehen, sondern da entwickelt sich wirklich was, und alle kommen sozusagen aus der Verneinung. Das wäre ein zweites Element am Atheismus, aus der Verneinung wird sozusagen etwas anderes. Hm. Und das haben aber erstmal alle, ganz egal, wie man sich dann entwickelt, gemeinsam. Das ist erstmal was Kollektivierendes.
Hm. Ich frage nur deshalb oder will versucht zu verstehen, deine Ansicht, dein Essay, atheistisch glauben, ob es da sozusagen Schnittmengen gibt oder wie, also ich will wirklich versuchen zu begreifen, was atheistisch Glauben letztendlich bedeutet.
Ja.
Ja, da hast du ja so ein bisschen schon erklärt, also, dass du da den Aspekt des Zweifels ist da wichtig, aber dennoch, kannst du mir weitere Beispiele geben, so dass ich das halt einfach begreifen kann?
Ja, bin ich genau. Also ein drittes Beispiel, wir waren jetzt mal beim Zweifel, wir waren bei dem Ausgangspunkt der Verneinungssuche am Anfang, wie sich das dann entwickelt. Da könnten viele noch sozusagen mitgehen. Der dritte Punkt, der vielleicht sozusagen der prominenteste ist und vielleicht am theologischen ist, dass Atheismus ja erst einmal tatsächlich eine Figur der Verneinung ist, Atheismus. Hm. Das heißt, man muss sich sozusagen das theistische Element angucken, das kommt natürlich auch in allen oder in vielen großen Religionen vor. Bei den asiatischen großen Religionen sieht es noch ein bisschen anders aus. Ob die einen Theismus kennen, ist nochmal die Frage. Aber im Islam ist es so, im Judentum ist es so und auch im Christentum, dass Gott theistisch gedacht werden kann. Jetzt gibt es alle möglichen Probleme dabei, ja, weil der Theismus eigentlich eine Kunstreligion ist, die eine Reaktion der aufklärerischen Theologie ist, also das heißt, die Beschreibung Gottes als in einer theistischen Weise ist sehr, sehr viel später. Ja? Also rein geistesgeschichtlich. Aber man konnte trotzdem sagen, naja, also der Theismus ist die Überlegung oder die These, dass Gott ein personaler Gegenstand, ein personaler Adressat ist. Ja? Und Gott wäre dann sozusagen eine Person, die muss man in bestimmter Weise beschreiben. Sie hat bestimmte Eigenschaften, Allwissenheit, Allgüte und dergleichen mehr, kann intervenieren und ist im Wesentlichen die Erklärung für das So-Sein und Dasein der Welt und dergleichen mehr. Und dieses Bild gibt es natürlich in verschiedenerlei Varianten. Es gibt ganz unterschiedliche Theismen, ja. Aber die haben sozusagen ein paar Kernelemente, die man vertreten muss, damit man sozusagen dieses Verständnis überhaupt erst einmal ins Rollen bringt. Und man kann natürlich erst mal sagen, natürlich redet doch die Bibel und auch der Koran von Gott als Person, an die man sich wendet oder die personale Eigenschaften hat und so weiter. Und vielleicht kommen wir da zu den Details noch, aber man kann natürlich sagen, ja, also aus den Redeweisen, also der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, Psalm 23, aus der Redeweise, dass er ein Hirte ist oder vielleicht eine andere ähnliche Vorstellung, schließen wir natürlich selbstverständlich nicht darauf, dass Gott ein Hirte ist. Keiner macht das. Mm-hmm. Das heißt, wir machen immer schon in unserer Praxis, das ist nichts Abstraktes oder so, ziehen wir immer schon den Unterschied ein zwischen der Redeweise, wie wir das im biblischen Zeugnis haben einerseits und andererseits in so etwas wie Ontologie, also der Lehre vom Sein. Von der Sprache wird nicht auf das Sein geschlossen. Mm. Wir machen immer schon einen Unterschied. Und eine atheistische Theologie ist sozusagen in dem Sinne atheistisch, dass sie sagt, naja, von den Redeweisen gibt es keinen unmittelbaren Übergang zur Ontologie, zum Sein, ja, sondern das muss sozusagen sensibler beschrieben werden. Und der Theismus ist falsch. Hm. Ja, dagegen richtet sich das. Das ist dann die dritte große Verneinung. Alles, was sozusagen darunter läuft, alles, was dazu gehört und vor allen Dingen besonders provokant natürlich eine personale Rede, also ein personales Verständnis von Gott.
Das ist falsch.
Aha. Ja, so und falsch bedeutet jetzt, wir haben verschiedene Einwände gegen diese, gegen dieses Gottesbild, die aus meiner Sicht theologisch nicht lösbar sind. Und die kann man jetzt sozusagen durchgehen und beschreiben, ja. Mhm. Also nur als Stichworte, Problem des Bösen, Problem der, des Widerspruchs von Glauben und Wissen. Ich würde sagen, auch insgesamt die Gottesvorstellung an sich ist schwierig, so sehr sie vertraut ist. Deshalb gibt es sozusagen so viel Widerspruch, ja. Wie kann das sein? Ja, das wäre doch sozusagen der Kern des Christentums. Das ist aus meiner Sicht überhaupt gar nicht gesagt. Ich denke, das ist auch für den Islam, wäre auch sozusagen eine Frage an dich, ob man nicht andere Traditionen in diesen reichhaltigen Traditionslinien, ja, Christentum und Islam anzapfen kann, um zu lernen, einerseits sich von dem Bild Gottes als Person zu lösen,
mhm,
und andere Traditionen, die auch biblisch sind oder auch koranisch sind, wenn man das so sagen möchte, ja, zur Geltung zu bringen. Ja, man kann nicht sagen, das ist einfach unbiblisch oder das ist doch nicht das entlang der christlichen Tradition oder für den Islam könnte man so eine ähnliche Geschichte, mhm, vielleicht erzählen. Sondern man kann einfach sagen, es gibt eine Vielfalt von Traditionen und der Theismus, das war jetzt sozusagen das dritte Element des atheistischen Glaubens, der ist aus unterschiedlichen Gründen unter Druck geraten und ich würde sagen, den können wir uns intellektuell nicht mehr leisten. Das ist vorbei.
Mhm.
Ja? Und man kann das auch erklären, warum das so ist.
Mhm.
Ja. Und jetzt gibt es dann die Frage, gibt es andere Traditionen, die wir anzapfen können? Und ein atheistischer Glaube sagt, ja, das gibt's. Und wir können jetzt da sozusagen dran investieren und können sozusagen versuchen, das zu etablieren. Aber es ist natürlich erst einmal eine Position der Verneinung, die anrennt gegen dieses traditionelle Verständnis, okay, ja, mhm, und sagt, ja, von diesem Bild müssen wir uns lösen. Das können wir uns nicht mehr leisten, mhm, intellektuell, ja. Und jetzt versuchen wir gemeinsam Wege zu finden, wie man eine Auslegung der religiösen Tradition bieten kann, die einerseits diese Probleme nicht mehr hat und andererseits treu zur Tradition bleibt und der eine durchaus auch traditionelle Interpretation gibt, die vielleicht aber eher marginalisiert war. Das ist so ungefähr sozusagen die Landkarte, auf der sich das alles befindet.
Da entstehen schon ein paar Fragen, die ich mit dir auch habe. Einmal, okay, der personelle Gott wird sozusagen, die Vorstellung ist falsch oder,
ja,
wird abgelehnt. Was für eine Vorstellung Gottes hat dann ein Mensch, der atheistisch glaubt?
Ja.
Was gibt es da Alternativen oder,
ja,
ist man noch auf der Suche?
Ah, absolut. Nein, also eine atheistische Theologie versucht jetzt sozusagen Schritte zu gehen und ich würde so auch nicht sagen, erste Schritte gehen. Ja. Ist jetzt nicht, muss es vielleicht auch gar nicht atheistisch nennen. Ne? Wir haben das jetzt sozusagen darauf konzentriert. Es kann sich auch mit anderen Traditionslinien verbinden, aber vielleicht nochmal kurz sozusagen einerseits zu der kritischen Richtung und dann zu der konstruktiven, um das wieder sozusagen aufzubauen. Ja?
Mhm.
Erst ist es ja Verneinung und Kritik. Ja. Und Verabschiedung und dann ist es sozusagen wieder Reinterpretation, Aufbau und was Konstruktives. Und vielleicht noch einen Punkt noch zu diesem kritischen Gestus. Also es versucht, eine atheistische Theologie versucht, die Erfahrungen der Leute, ich sage das jetzt mal ganz generell, die Erfahrungen sind natürlich sozusagen heterogen, aber die Erfahrungen, die wir machen in einer sozusagen spätmodernen Welt, ja, ernst zu nehmen, dass bestimmte Vorstellungen von Gottes Intervention in den Lauf der Welt oder dass man zu ihm beten kann und dann gibt es sozusagen eine direkte Antwort oder wie man sich einen metaphysischen Gott überhaupt vorstellen sollte, da gibt es dann sofort Folgefragen. Wie soll das gehen? Ja, oder das Problem des Bösen und so. Dass man diese Erfahrung erst einmal voll und ganz ernst nimmt. Und wenn man das nicht tut, wird die Theologie praktisch die ganze Zeit in so einer Defensive sein, weil sie sagt, nee, ich erkläre dir jetzt mal, wie das trotzdem geht. Und dann wird das sozusagen deutlich gemacht. Also ein Beispiel dafür ist das Problem des Bösen. Da gibt es ja sogenannte Theodizee.
Ja.
Das ist ein ganz klassischer Fall von Verteidigungshaltung.
Mhm.
Da gibt es nämlich das Problem, das wird glaube ich, ganz einleuchten. Das Theodizee-Problem ist nichts anderes als, es gibt die Faktizität des Bösen. Böses gibt es, ja, sowohl sozusagen in der Intention oder in der Absicht von Menschen, die dann böse sind und Böses tun. Und dann gibt es aber natürlich auch das natürliche Übel, ja, wie ein Erdbeben, ja, da gibt es keine menschliche Absicht, sondern das ist einfach sozusagen ein Verlauf der Dinge, deshalb wird zwischen Bösen und Übel genannt, aber das gibt es alles.
Ja.
Und wenn man jetzt einen persönlichen, souveränen Gott hat als Person, könnte man sagen, warum hat er die Menschen, die böse sind, nicht daran gehindert, das wäre das Böse, und das Übel ist, warum hat er nicht interveniert, um das Erdbeben zu verhindern, ja. Also ich denke da vor allen Dingen an das Erdbeben von Lissabon 1755, denn das hat einen ganz konkreten historischen Anlass gehabt und das war immer das Beispiel dann zu sagen, okay, also da stimmt irgendetwas nicht. Ja. Also wie bringt man jetzt Gottes Güte und die Möglichkeit seiner Allmacht mit der Faktizität des Bösen und des Übels zusammen? So, und die Verteidigungshaltung der Theologie war jetzt zu sagen, wir erklären euch jetzt mal, wie das geht. Wir lösen diesen Widerspruch irgendwie auf. Mhm. Und das nennt man Theodizee, also die Rechtfertigung Gottes. Und das ist eine lange Debatte, ich will jetzt nicht in die Details gehen. Unterm Strich muss man sagen, das gelingt nicht.
Mhm.
Ja? Aber ich wollte ja nur darauf aufmerksam machen, das ist sozusagen der Theismus.
Mhm.
Sein Kernelement ist ein personales Verständnis von Gott. Das hat bestimmte Folgeprobleme. Eines ist das Problem des Bösen. Und wenn man jetzt am Theismus festhält, dann kommt man in eine Verteidigungshaltung und am Problem des Bösen kann man zeigen, wie das dann läuft. Die Theologie ist praktisch wie so ein Fußballspieler hinten, Verteidiger und muss sozusagen, kann keine Tore vorne schießen, sondern muss hinten immer nur welche verhindern. Und das ist natürlich auf die Dauer, wird man sich auf jeden Fall, jetzt in der Fußballmetapher zu bleiben, auf jeden Fall Gegentor holen. Irgendwann. Ja, wenn der Gegner die ganze Zeit anrennt. Und eine atheistische Theologie kehrt das Problem um und sagt, das ist nicht zu lösen. Dieses ganze Projekt, daran festzuhalten, dass Gott eine Person ist, die Folgeprobleme aber zu sehen, weil sie nicht zu verneinen sind. Es gibt das Böse, offenbar ist das so der Fall, ja, das Faktizität des Bösen. Mhm. Ja. Wir verbinden das nicht mehr, sondern wir gehen zurück zu den Prämissen und sagen, das Gottesbild, was zu diesem Problem geführt hat, das müssen wir uns angucken.
Hm.
So, und das ist sozusagen der ganze kritische Bereich. Es gibt verschiedene andere Probleme, die sind genauso drastisch.
Ja.
Und deshalb kommt eine Theologie, die sich atheistisch entwickelt oder wie auch immer man es dann nennen möchte, wieder in die Offensive, weil sie eingesteht, dass diese ganzen anderen Debatten nicht zu lösen sind. Die ganzen Probleme lassen sich nicht lösen. Ja? Man kann es noch so lange versuchen, es funktioniert nicht.
Hm.
Und die Pointe der Theologie und Dogmen und Philosophiegeschichte wäre, es anzuerkennen, dass hier die Probleme so deutlich sind, dass man die ganze Problembeschreibung anders sich zurechtzulegen hat. Ja?
Mhm.
Und dann setzt man am besten beim Gottesbegriff an. So, und jetzt kommen wir langsam von der kritischen zurück ja. zum, jetzt sind wir sozusagen am Nullpunkt.
Konstruktiven.
Genau, jetzt sind wir sozusagen am Nullpunkt und sagen, okay, was können wir jetzt tun? Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Jetzt kann man sagen, also entweder ist die Religion theistisch orientiert oder wir lassen die Religion. Ja, ich sage das mal ganz banal und ganz einfach. Also entweder ist sie notwendigerweise an den Theismus gekoppelt oder man wird sozusagen zum Atheisten in einem ganz herkömmlichen Sinn, im Sinne von die Sinnhaftigkeit der Religion wird verneint.
Mhm.
So. Und wenn jetzt der Atheismus, wenn der Theismus in dem eben genannten Sinn falsch ist und auch aus den genannten Gründen, ich glaube, da können die meisten zustimmen. Genau diese Probleme erfahren ja die Menschen. Ja, genau das ist sozusagen ja der Punkt. Ja, wie geht man jetzt damit um? Nicht nur intellektuell und theologisch, sondern in seinem Leben als religiöse Person. Wenn das richtig ist, dann würde daraus folgen, ja gut, dann ist es vorbei. Ja, dann hat Religion in welchem Sinne auch immer keine Zukunft. Und so etwas wie eine atheistische Theologie neben anderen theologischen Programmen sagt, darauf reagieren wir jetzt konstruktiv. Ja? Mhm. Das Entweder-Oder, entweder Theismus oder Unglauben ist falsch. Es gibt nicht Entweder-Oder, sondern Weder-Noch. Ja? Beide Positionen sind falsch. Und wir versuchen jetzt eine dritte Position. Mhm. So sieht das sozusagen ungefähr aus auf der Landkarte. Und von da aus kann man jetzt eben überlegen, wie man mit dem Begriff Gottes, mit religiöser Praxis und einem Glaubensbegriff eigentlich umgeht. Und eine atheistische Theologie versucht darauf konstruktiv zu reagieren.
Und jetzt also die Folgefrage einfach dazu, was ist denn das Gottesbild? Oder hat man noch, was wäre das, also ein personaler Gott?
Ja.
Sondern da würde mich auch wirklich interessieren, was versteht man unter dem personellen Gottesbild?
Mhm.
Und was für ein Gottesbild schlägt die sozusagen die atheistische Sichtweise vor?
Ja. Okay, also das personale Gottesbild, das wäre sozusagen das Bild, was dann eben abgelehnt wird. Das gehört jetzt sozusagen immer noch zu einem kritischen Bereich. Sind sozusagen diese klassischen Eigenschaften, die Gott zugesprochen werden. Also er ist eine Person, aber er ist nur eine geistige Person, hat keinen Körper natürlich.
Mhm.
Und ihm werden sozusagen alle Eigenschaften zugesprochen, die wir auch haben, aber er hat sie sozusagen in Vollendung. Er, sie, es hat sie in Vollendung. Vielleicht ist er erstmal unklar. Also wir haben sozusagen natürlich in der christlichen Tradition ein sehr maskulines Verständnis. Das ist überhaupt gar nicht gesagt. Da fangen schon die Probleme an. Mhm. So, aber die Sensibilitäten dafür sind natürlich erst sozusagen in den letzten Jahrzehnten entstanden. Und irgendwie muss man natürlich sozusagen sich ein Bild machen, obwohl es verboten ist. Ja, das Bilderverbot oder sollst du sozusagen kein Bild des Herrn machen oder so. Das verbindet ja auch die Religion. Aber das ist ein Verbot im Wissen darum, dass das Verbotene praktisch immer untergraben wird und das gar nicht sich verbieten lässt. Und diese Eigenschaften sind dann sozusagen Steigerungen der Eigenschaften, die wir auch haben. Wir wissen was, Gott weiß alles. Wir sind an einem Punkt, er ist ubiquitär, also überall. Wir sind gut oder schlecht, also jedenfalls ein Mixed Bag, eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Das sind ja die Erfahrungen, die wir machen. Und er ist sozusagen allgütig. Also das heißt, es kommt ein Katalog von Eigenschaften, die Vollkommenheitsprädikate sind. Das sind sozusagen Eigenschaften in der Güteklasse A. Ja? Und da gibt es sozusagen einen Katalog und durch diese Eigenschaften entstehen jetzt sozusagen die genannten Probleme. Also wenn er allgütig ist, wie kann es dann sein? Oder wenn er perfekt ist, also alle diese Eigenschaften sind in gewisser Weise vollkommen oder perfekt, wie ich gesagt hatte, wie kann es dann sein, dass er das dann zulässt? Mhm. Das heißt also, sobald man diese Art von Gott in die Welt holt, ohne den wesentlichen Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf aufzulösen, sondern indem es eine Verbindung zwischen dieser Wirklichkeit und der Welt gibt, und das ist ja unterstellt beim Glauben, ja, dass es eine Verbindung gibt zwischen Gott und der Welt. Sobald es diese Verbindung gibt, wird er in gewisser Weise, und zwar unhintergehbar sozusagen, in die Welt geholt.
Mhm.
Und dann kommt Gott sozusagen in die Zweideutigkeiten der Welt und die zeigen sich sozusagen an diesem Problem, ja, dass er vielleicht dann sozusagen eine Erklärung muss ihm gegeben werden, warum er da nicht eingegriffen hat. Aber warum hat er es nicht gemacht? Hat er sich dann sozusagen moralisch diskreditiert? Ja, das Beispiel ist dann immer der Holocaust und die Shoah. Ja, ist Gott nicht sozusagen als moralische Instanz total diskreditiert? Weil wenn, dann hätte er spätestens da eingreifen müssen. Warum nicht früher, warum nicht später und so weiter. Und dann kann man sagen, naja, offenbar hat er nicht eingegriffen. Aber das liegt sozusagen in der Logik des Theismus. Er hätte es tun können. Das heißt moralisch tun müssen. Also aus dem Können folgt ein Müssen. Und dann kann man sagen, okay, also entweder ist dieser Gott diskreditiert oder es hat an diesem Gottesbegriff etwas nicht gestimmt.
Mhm.
Und dann sind wir wieder an dem Nullpunkt. Ja? Eine atheistische Theologie geht jetzt zurück und fragt, ja, kann man Gott nicht anders verstehen? Und einen anderen Punkt, bevor wir vielleicht so auf die konstruktive Seite wechseln, ist, also an dem, ich will es nochmal sagen, also der Atheismus, den habe ich jetzt sozusagen gewählt als einen Titel, der vorbereitet durch eine andere Theologin, Dorothee Sölle, die mal einen Aufsatz geschrieben hat, atheistisch an Gott glauben. Daher ist sozusagen dieser Titel ein bisschen inspiriert. Dann teilen sich fast schon dann die Wege von Sölle und von mir. Aber was interessant ist, ist eben, dass das eine Reaktion war auf den Zweiten Weltkrieg und auf diese Erfahrung des totalen Zusammenbruchs.
Mhm.
Ja, also man muss das historisieren, woher sozusagen diese Denkweise kommt. Es gab eine andere Richtung der Theologie, die heißt Gott ist Tod-Theologie.
Mhm.
Ja, also man hält sozusagen am Theismus fest und zieht die Konsequenz so, dass Gott selber gestorben ist.
Mhm.
Ja, und das kann man dann sozusagen durch die Christusfigur am Kreuz gestorben verbinden. Und da gibt es verschiedene Motive, wo man sagen kann, ja, das ist durchaus auch biblisch sozusagen. Mhm. Ja. Aber was ich sagen möchte ist, ich habe das jetzt sozusagen atheistisch an Gott glauben oder atheistisch glauben genannt und bestimmte Elemente, die wir ganz am Anfang unseres Gesprächs zusammengetragen haben, ja, also dieser Gestus der Verneinung, der im Glauben vorkommt, die Theismuskritik, dass man aus der Verneinung kommt, ja, also aus dem Unglauben kommen alle, wenn überhaupt, dann zum Glauben. Diese Beispiele kann man da sozusagen einspeisen, aber man kann das ganze Projekt auch anders nennen. Ja? Es gibt verschiedene andere Projekte in der Theologie, die auch sagen, natürlich ist der Theismus sozusagen Mause tot, mhm. ja? Und wir versuchen jetzt sozusagen was anderes. Ja? Also das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, das, was ich jetzt da in diesem Essay probiert habe. Da gibt es verschiedene familienähnliche Projekte, wo man sagen kann, ja, wir sind uns irgendwie einig, das ist vorbei.
Mhm.
Und das ist vielleicht deshalb provokant, weil es einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen der religiösen Praxis und den Menschen, die mit Theologie wenig zu tun haben, auch mit wissenschaftlicher Theologie gar nicht in Berührung kommen, trotzdem aber Gemeindemitglieder sind, und dann der wissenschaftlichen Theologie, die in ihrer Abstraktion sozusagen darin investiert, diese Probleme irgendwie zu lösen. Und da gibt es natürlich einen großen Begraben in gewisser Weise, ja. Und manchmal könnte man sagen, die Theologie ist schon viel weiter mit diesen Einwänden und ihrer Entwicklung und ihrer Verarbeitung, als das, was man vielleicht von außen und von innen mit dem Glauben verbindet, ja, dass der eigentlich wesentlich dann doch theistisch ist oder einen personalen Gottesbegriff irgendwie mit sich schleppt und davon irgendwie nicht loskommt. Also. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Leute ganz überrascht sind, wie kritisch eigentlich Theologie sein kann, ohne den Status des Theologischen zu verlieren, indem sie sozusagen auf diese ganzen Probleme mitten in der Welt, mitten in der Spätmoderne, ja, mitten im Pluralismus, mitten, also in offenen Augen für die Lebenswelt, in der wir leben, eigentlich schon ist. Ja? Und überhaupt nicht den Anstrich des Dogmatischen, des Festhaltens an etwas, was eigentlich nicht mehr festzuhalten ist, schon längst eingenommen. So. Und das berührt sich das mit dem, was wir vorhin gesagt haben. Raus aus diesem apologetischen, rein Verteidigenden, hin zu einer Theologie, die offen sein kann, auch befreit sein kann, um sich mit den Phänomenen, die wir heute haben, in unserer Lebenswelt zu verbinden und da was Spannendes, Neues zu machen. Und das ist sozusagen der Anspruch. Okay.
Und der zweite Aspekt, ja, wie sieht denn halt das Gottesbild aus? Oder gibt es ein Gottesbild oder ist man da noch also ins Offene, wo man dann noch ein bisschen forscht, denkt? Und wenn man das so forscht und denkt und darüber reflektiert, auf welcher Basis ist das? Ist das auf reiner Vernunft oder hat es irgendwo einen Anker in irgendeiner Religion?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Programm ist, das steht fest und dann sind im Grunde alle Fragen geklärt. Das ist überhaupt nicht der Gestus. Theologie muss auch in dem Sinne nachdenklich bleiben. Sie denkt ja sozusagen den Sachen nach, kommt immer zu spät. Das muss so sein, indem sie die Nachdenklichkeit nicht irgendwie versucht zu überwinden, sondern die bleibt bestehen. Sozusagen die Unsicherheit dabei bleibt bestehen. Also die Sicherheit des Theismus, das ist alles so, das können wir sogar beweisen. Die Tradition der Gottesbeweise gehört ganz fest zum Theismus. Ja, wir versuchen jetzt die Sache total festzuzurren. Das ist sozusagen der Gestus. Ja, von dieser ganzen Sache muss man sich lösen. Atheistische Theologie erhält gerade den Zweifel. Also das Element der Verneinung wird nicht überwunden oder so, sondern Atheismus, das wäre sozusagen das vierte Element jetzt, wäre etwas, was den Zweifel, die Unsicherheit mittransportiert und sozusagen festhält und dafür eine sensible Beschreibung erhält. Das sage ich deshalb, weil jetzt kein Programm kommt, fertig, hier sind sozusagen die Richtlinien, so sieht das dogmatisch aus und der Rest ist sozusagen Durchführung. Weil es ist sozusagen zarter, suchender, tentativer, tastender an. Deshalb bin ich dankbar sozusagen für diese Frage, womit verbindet sich das so? Ja? Was sind die Ressourcen? Und man könnte sagen, naja gut, also wenn der Gestus jetzt erstmal ist, was gibt es denn eigentlich in der christlichen Tradition oder sagen wir mal biblisch, was gibt es in der biblischen Tradition eigentlich noch für Elemente, die von Gott vielleicht anders sprechen als eine Person? Möglicherweise in einem personalen Vokabular, aber wo anders gesprochen wird von ihm, andere Denkweisen uns erleichtern, von diesem Bild des Personalen mal loszukommen. Ja? Also von Wittgenstein, das nur als Fußnote, gibt es den Philosophen, vor allen Dingen sozusagen Sprachphilosophen, der hat in unterschiedlichen Kontexten immer gesagt, ja, es gibt, das hat er nicht auf die Religion gemünzt, sondern auf andere philosophische Fragen, meinte er, ja, häufig sind wir von Bildern gefangen und die oder verhext sogar. Und die Philosophie wäre nichts anderes, als von diesen Bildern uns zu befreien, um zu anderen, neuen, interessanteren Bildern zu kommen oder um die Verhexung loszuwerden, also hochmetaphorisch. Das wäre sozusagen das Business der Philosophie. Und jetzt könnte man zurück zur Religion sagen, ja, wir sind in gewisser Weise gefangen und auch aus guten Gründen durchaus gefangen und vielleicht verhext von diesem Personalismus, ja, von diesem personalen Gott und halten das für verständlich im Angesicht all der Probleme. Und Theologie wäre dann, wenn man das darauf appliziert, also anwendet, eine Befreiungsaktion von diesem Bild, ja. So, und jetzt zurück zum Haupttext, das war die Fußnote. Was gibt es jetzt für andere Ressourcen? Naja, so, und da gibt es verschiedene, ganz unterschiedliche Ressourcen. Man könnte sagen, naja, also Gott wird ganz häufig als ein Geist, eine geistige Wirklichkeit beschrieben. Da ist erstmal überhaupt nicht von einer Person die Rede. Beim Apostel Paulus hat man so eine Wendung immer wieder, ja. Ein Geist, in dem eine Gemeinde, es ist meistens nicht individuell gemeint, also es ist nur, wäre dann nur von dem Individuum, von dem Einzelnen, von einer einzelnen Person die Rede, sondern häufig sind das gemeinschaftliche Formen, ja, also die Gemeinde, die Ekklesia. Damit ist erstmal nicht die Kirche gemeint oder irgendeine Institution, sondern, so wie Jesus sagt, wo zwei oder drei, er sagt nicht zwei oder drei, sondern er sagt zwei oder drei, finde ich eigentlich lustig, könnte man fast als Ironie von Jesus Christus lesen. Wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, bin ich mitten unter euch. Da ist er ja nicht da, sondern er ist ja sozusagen schon gestorben, auferstanden und ist dann sozusagen in den Himmel gefahren. Sondern die sich dort versammeln, die zwei oder drei oder mehr, das oder heißt ja nur, auf jeden Fall mehr als einer. Da bin ich mitten unter euch. Naja, wie ist er denn unter uns? Der Sohn Gottes soll jetzt sozusagen einen Geist der Liebe, des Vertrauens, der Mitmenschlichkeit, der Nächsten, Fernsten und Feindesliebe sehen, begründen. Und er hat ein Beispiel dafür gegeben. Lässt sich vielleicht auch im Islam entsprechend spiegeln. Und in diesem Geist sollen die Menschen miteinander leben. Da ist überhaupt nicht von irgendeiner Person die Rede, sondern der Sohn Gottes hat ein Beispiel gegeben. Nicht nur als Beispiel, so folgt ihr jetzt, sondern er hat es sozusagen in gewisser Weise gestiftet. Ja, durch sein Dasein hat er die Möglichkeit geschaffen, dass Menschen so leben können, so überhaupt denken können und im Frieden, im Shalom miteinander leben. Und Shalom heißt nicht einfach nur, da ist kein Krieg oder so, sondern das ist ein ganz, ganz reichhaltiges Konzept von Frieden. Ja, wie gehe ich mit dem anderen um? Wie spreche ich mit Menschen? Welches Miteinander habe ich mit den anderen, mit mir selber? Der Krieg kommt natürlich auch vor, aber es ist eine Gewaltlosigkeit in einem ganz umfänglichen Sinn. So, jetzt haben wir ganz viele schon beisammen. Man könnte sagen, naja, also die Wirklichkeit, in der Menschen dann sich bewegen, eine Atmosphäre, könnte man auch sagen, das ist jetzt unbiblisch, aber wenn man jetzt sagt, okay, wie könnte man dieses biblische Vokabular eher in unsere Zeit übertragen, wie könnte man sich das verständlich machen, dann kann man sagen, ja, in dieser Atmosphäre leben Menschen miteinander. Und diesen Effekt nennen Menschen Gott.
Okay, interessant. Danke erstmal also für die Ausführungen. Es war auf jeden Fall interessant. Und jetzt kann ich es auf jeden Fall viel besser nachvollziehen, viel besser verstehen. Was mir aufgefallen ist besonders, ist, dass deine Ausführungen stark geprägt sind, natürlich vom Christentum, weil du intensiver in Kontakt mit dem Christentum gewesen bist. Und in einigen Aspekten habe ich so gedacht, das wäre sozusagen, hättest du intensiveren Kontakt mit der islamischen Theologie gehabt, wäre das vielleicht anders gewesen. Ja. Zum Beispiel auch das Gottes, deshalb habe ich auch nochmal nachgefragt, wie ist es mit dem Gottesbild?
Ne? Ja.
Da fällt mir ein Vers, der besonders hervorsticht aus dem Heiligen Koran, ist halt einfach, nichts gleicht ihm. Ja. Also im Islam glauben wir nicht an einen Gott, der körperlich sowieso nicht, ist ja christlich genauso wenig, aber auch nicht so, der Vers ist ja eindeutig und sagt, nichts gleich dem. Auf der anderen Seite gibt es dann halt auch Beispiele und das Beispiel wird halt gegeben vom Licht, da eine Ähnlichkeit da ist.
Ja.
Das wird halt nur deswegen vorgelegt, dass man überhaupt so eine Idee hat, ungefähr in welche Richtung geht, aber es ist eindeutig, nichts wirklich gleich dem.
Ja.
Und deshalb denke ich so, ob das wirklich die Vorstellung von einem personalen Gott ist, die du hast oder nicht. Oder weil für mich ist das natürlich etwas, was viel, also steht über all den Dingen, die sich Menschen vorstellen können. Mhm. Nur das Nächstmögliche wäre sozusagen
göttlich.
Nur werden dann halt die Beschreibung Gottes, die ist ja natürlich auch vorhanden. Und da hat man halt, man sind ja die 99 Eigenschaften Gottes, die Gott ausmachen. Und wir glauben aber, dass es nur die Eigenschaften sind, die für die Menschen relevant sind. Darüber hinaus gibt es noch viel mehr Eigenschaften, die den Menschen nicht bekannt sind.
Ja.
Und unter diesen Eigenschaften sind auch Eigenschaften, die in erster Linie nicht vielleicht sofort als gut erscheinen.
Mhm.
Zum Beispiel Al-Kahar, das ist eine Eigenschaft. Das bedeutet, jemand, der viel Stärke und viel, wie sagen wir, wo halt einfach Ehrfurcht halt auch entsteht. Also im Sinne, wo man halt wirklich auch erschreckt sein kann. Ne? Oder Al-Jabbar ist jemand, der etwas zerbricht und wieder zusammenbringt.
Ja.
Ne?
Ja.
In erster Linie scheinen das halt Eigenschaften zu sein, die nicht sofort als gut wirken.
Mhm.
Aber tiefsinniger nachgedacht, spielen die dann halt auch eine relativ große Frage, spielen eine Rolle, jetzt zum Beispiel bei der Leidensfrage.
Ja.
Wie oder warum es Leid gibt, ja, wenn da spielt die Eigenschaft Al-Jabbar, also etwas, derjenige, der etwas bricht, wiederum zusammenzufügen, auch eine Rolle, weil dahinter letztendlich auch eine Reform oder ein Besserungsgedanke ist, ja. Und ja, also ich denke, da spielt auf jeden Fall, also wäre interessant, einfach mal zu schauen, wie die atheistische Theologie auf die Antworten gerade präzise zu aus der islamischen Sicht antworten würde. Ne? Also was das Gottesbild anfragt, was die Leidensfrage anbelangt.
Ja,
ja, das ist ja halt auch natürlich die Auffassung, die vorhanden ist, dass Leid, nehmen wir mal an, Gott würde es nicht geben.
Mhm.
Dennoch würde es ja Leid geben. Leid würde ja nicht verschwinden.
Mhm.
Einfach aus den Gründen heraus.
Ja.
Weil es einfach Teil unseres Lebens ist
und
weil wir daran auch uns weiterentwickeln. Und ein bestimmtes Leid ist menschengebracht, anderes Leid ist einfach Konsequenzen, die es auch weiterhin geben wird, weil einfach die Menschheit sich weiterentwickelt. Nicht umsonst sagt man ja auch, dass die Not mentale Erfindungen ist, ne? Weil halt dadurch auch große Entwicklungssprünge entstehen. Und daher wäre es so interessant, dass einfach mal zu prüfen anhand dem islamischen Konzept des Gottesbildes, inwieweit das halt wirklich standhalten würde. Und zweitens natürlich auch, was für eine Rolle spielen Propheten?
Mhm. Ja.
Weil das ist ja auch etwas auch super Interessantes, weil Propheten behaupten ja oder heben den Anspruch, dass sie tatsächlich eine lebendige Beziehung zu Gott pflegen und das, was sie von mitbekommen, dass das wirklich die Offenbarungen von Gott direkt sind.
Mhm.
Und so sind ja halt überhaupt dann halt Religionen entstanden. Ne?
Mhm.
Also das wäre auch interessant. Also jetzt habe ich 3-4 Dinge erwähnt.
Ja.
Vielleicht kannst du ja...
Ja, also kann man an verschiedenerlei Weisen anschließen. Aber wenn man jetzt sozusagen bei diesem Atheismus-Thema erstmal bleibt, könnte man sagen, ja, also die... Das ist interessant, was du aus der islamischen Tradition sagst, aus der jüdisch-christlichen Tradition kann man sagen, das verbindet sich sehr, sehr gut. Auch wieder mit biblischen Texten, die ganz zentral sind. Also, dass Gott zum Beispiel bestimmte Emotionen zugeordnet werden. Ja, also es gibt die im Alten Testament zwar nicht besonders prominent, aber doch relativ deutlich die Idee, dass Gott erstens ein Gott ist, dem etwas reuen kann, ja, der Reue empfinden kann. Ja, also der zum Beispiel seine Schöpfung bereut und nochmal neu anfängt. Ja, deshalb Arche Noah, deshalb sozusagen nochmal neu anfangen, deshalb sozusagen Rettung derer, die da schon da sind, um dann nochmal neu anzufangen, weil offenbar irgendetwas nicht mit der Welt stimmt. Ja?
Das gibt es auch im Islamischen, das ist jemand, der immer wieder hat, aber... zwei Bedeutungen. Sorry, dass ich dich
unterbreche.
Du kannst dir Gedanken gleich
machen. Ja.
Fand nur interessant, weil es da halt diese Schnittmenge halt einfach gibt. At-Tawwab ist jemand, der halt in Bezug, dass die Wortwurzel ist eigentlich genau das Reue. Aber zum Zusammenhang Gottes ist das etwas, derjenige, der Reue immer wieder annimmt. Also, da ist dann halt einfach der Gedanke da, dass der Mensch niemals die Hoffnung an Reform verlieren sollte. Weil es ein Gottesbild gibt, wo man immer wieder sozusagen einen Neustart haben kann.
Ja, ja. Aber Reset. Ja, aber ich meine, man kann jetzt sozusagen verschiedene Emotionen auflisten. Wir waren jetzt bei Reue, das verbindet sich vielleicht auch mit der islamischen Tradition. Dann Zorn Gottes spielt natürlich eine ganz große Rolle. Ja, also eine Reaktion auf etwas, was passiert, worauf Gott sozusagen wieder reagiert. Eine ähnliche Reaktion ist, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ja, also Jealousy. So, und jetzt kann man verschiedene Dinge durchdeklinieren, verschiedene Emotionen, würden wir heute sagen. Das wird natürlich in der Bibel so nicht genannt, weil dieses Konzept nicht besteht. Aber es ist relativ eindeutig. Also sowohl weniger in der griechischen Tradition, aber in der hebräischen Tradition, in der semitischen Tradition, gehört das ganz wesentlich zum Gottesbild dazu, dass er sozusagen oder sie, dass diese Wirklichkeit als eine beschrieben wird, die sozusagen nicht nur, auf die nicht nur mit Emotionen reagiert wird seitens der Menschen, sondern die selber Emotionen hat oder so beschrieben wird. Immer natürlich mit dieser Distanz, die Dinge, die wir über Gott sagen, müssen nicht adäquat sein, um ihn zu beschreiben. Also das ist sozusagen das andere, was du gesagt hast, die in gewisser Weise so ein Vorbehalt, alles das, was wir sagen, reicht nicht aus, um diese Wirklichkeit zu beschreiben. Und diese Lichtfigur beispielsweise, das muss man irgendwie auch festhalten. Ne? Also, das heißt, in der Position auch nochmal die Verneinung. Auch wieder ein atheistisches Element. Selbst wenn man etwas beschreibt als eine, wie ich gerade gesagt habe, Atmosphäre oder eine Wirkung, in der man miteinander lebt, dann ist das immer noch ein Versuch, das zu sagen, also etwas Essayhaftes, was das Phänomen nicht ganz begreift. Es bleibt bei einem Versuch, der sich nicht in ein neues System, nicht in eine neue Stabilität übersetzen lässt, sondern die Theologie bleibt selber nachdenklich und versucht es immer wieder, ja, und umspielt sozusagen das Phänomen. Und was hinter jetzt diesen Eigenschaften und als Emotion besteht, ja. Also erst hatten wir eine Eigenschaftsliste von allgütig, Allwissenheit, ubiquitär, also er ist überall und so weiter und so fort. Jetzt haben wir eine Liste, er hat die Emotion und die, das ist ja total menschlich gedacht auf einmal, ja. Da könnte man ja sagen, okay, wie verhalten sich die beiden Listen eigentlich? Die sind total traditionell, ja, können sich beide auf biblisches Zeugnis berufen. Im Islam ist es, denke ich, ganz ähnlich. Was hinter diesen Emotionen steht, ist ja, dass Gott wandelbar ist. Emotionen setzen voraus, dass Emotionen auf etwas referieren, also einen Bezug haben. Ja? Ich habe Angst, weil da ein Bär vor mir steht und der will mich jetzt fressen. Und dann habe ich sozusagen die Emotion der Angst. Das heißt, ich sehe etwas, ich fühle etwas, zittere vor Angst und ich bewerte eine Situation als gefährlich. Ich sehe da den Bär so. Und so funktionieren alle Emotionen. Das macht sie zu Emotionen im Gegensatz zu Gefühlen, dass sie sozusagen einen Bezug haben auf etwas. Und wenn Gott jetzt auch so etwas hat, wie ihm das zugeschrieben, dann heißt das erst einmal auf einer ganz theoretischen Ebene, genauso wie wir wandelbar sind, wird ihm sozusagen auch der Wandel zugesprochen. Und jetzt kommen wir sozusagen zum dritten Element. Das erste war sozusagen die konkreten Emotionen. Das zweite war sozusagen die Wandelbarkeit, die damit impliziert ist, die da drin liegt. Das dritte ist eben, dass er selber nicht nur wandelbar ist, sondern dass er selber leiden kann. Und das steht ja nur im Mittelpunkt des Christentums, dass da gehen jetzt sozusagen die Wege auseinander zwischen Islam und der christlichen Tradition. Auch zum Judentum liegt auch auf der anderen Seite. Nämlich die Idee, das ist sozusagen ja der Selling Point sozusagen des Christentums, dass es den Graben zwischen der Gottheit und den Menschen, zwischen Schöpfer und Schöpfung, in gewisser Weise nicht überspielt, sondern verbindet in der eigentlich wahnsinnigen Denkfigur, dass Gott selber Mensch geworden ist. Ja? Und dann kommt man sozusagen in eine Lehre, die auf der Ebene von zwei Naturen, so wird das meistens beschrieben, dass das Werk und die Person Jesu Christi beschreiben will. Aber die Idee ist, dass Gott selber sich sozusagen in die Zusammenhänge des Weltlichen begibt. Aber die Ausgangsfrage war ja sozusagen, welche Ressourcen gibt es da? Und erst einmal sind das sozusagen drei Punkte, die ich jetzt versucht habe zu sagen. Ja, das erste war, wir müssen uns von diesen alten Bildern irgendwie befreien. Das war diese Wittgenstein-Figur der Befreiung, der Verhexung, Theologie als Befreiung von diesen Dingen mit dem klaren Blick für die Probleme. Das zweite war, Ressourcen zu finden in der biblischen Tradition, auch im Christentum, wie es dann sozusagen anders sein könnte mit Blick auf Redeweisen von Gott, mich als einem Geist, in dem Menschen miteinander leben. Und das dritte war in gewisser Weise eine nicht systematische Figur. Also wir kommen nicht wieder in eine Systemfigur, die wieder vorgibt, wir haben das Phänomen jetzt erfasst und damit wäre die Geschichte jetzt vorbei, sondern die Wirklichkeit, die da beschrieben wird, entzieht sich immer wieder unseren Versuchen, sie zu begreifen, weil sie sich sozusagen einstellt. Der Atheismus sagt ja nicht nur, dass das personale Gottesbild falsch ist, aus den genannten Problemen, ganz intellektuelle Probleme, sondern der Atheismus ist, so wie ich ihn verstehe, also eine atheistische Theologie, sagt, dass Gott überhaupt gar kein stabiles Phänomen ist. Atmosphären stellen sich ein. Das ist wieder wie eine Performance. Die ist nicht einfach da. Ja, wenn ich jetzt rausgucke, da fahren da die Autos. Wenn ich weggucke, sind die Autos immer noch da. Genauso läuft das mit anderen Gegenständen. Ja? Und wir müssen von diesem Gegenstandsdenken weg. Ich würde sagen, wir haben andere Phänomene in der Welt, wo man auch sagen kann, das sind Wirklichkeiten, die sich einstellen. Das ist eine Atmosphäre. Die ist nicht unabhängig davon, dass ich in dieser Atmosphäre bin. Eine bestimmte Stimmung. Ja, die ist in gewisser Weise kodiert durch eine Tradition. Aber sie ist nicht, ohne dass ich an ihr partizipiere, gibt es sie nicht. Also jetzt mal vielleicht, wie radikal das ist. Ja, weil nicht nur das personale Gottesbild, sondern überhaupt jede Stabilität verneint wird, um etwas an diese Stelle zu setzen. Und das ist nicht unbiblisch oder da wird nicht irgendetwas Neues erzählt. Es ist natürlich in gewisser Weise radikal, das würde ich auch sagen. Das würde ich auch nicht verneinen, aber sozusagen für Leute, die jetzt sozusagen Bauchschmerzen bekommen, denken, ja, das ist ja total unchristlich und wird aber unter dem Label verkauft und es ist sozusagen Checkfälschung oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist einfach nur die Erinnerung daran, dass wir auch in der Bibel und der christlichen Tradition sowieso unterschiedliche Traditionen haben. Die eine ist an ihr Ende gekommen aus verschiedenen Gründen, die wir einfach dem wahrnehmen müssen. Und wir haben andere Weisen, über Gott nachzudenken. Und die heißt im Wesentlichen, Gott sozusagen nicht personal zu denken und die Ontologie extrem runterzudrosseln. Ja? Ontologie, also die Lehre vom Sein, das Sein Gottes anders zu denken als eine stabile Wirklichkeit, sondern eine, an der wir partizipieren können, die wir aber nicht gemacht haben, ja, die wir vorfinden und die wir uns begeben. Und da wird es dann ganz konkret. Ja, es sind sozusagen Gesang, Liturgie, Dinge, die die Religion miteinander teilen. Eine Atmosphäre, in die man sich begibt und die sich einstellt, indem ich an ihr partizipiere. Und das habe nicht ich gemacht, sondern aus der Beschreibung dieser Praktiken, müsste man sagen, da bin ich hineingeholt worden oder da widerfährt mir irgendetwas. Ja? Ich erfahre da etwas und manchmal erfahre ich auch gar nichts. Ja? Genauso wie ich auch ins Theater gehen kann und das Theaterstück zu mir überhaupt nicht spricht, ja? Oder so etwas. Wir haben ganz viele Erfahrungen der Widerfahrnisse, also Erfahrung als Widerfahrnisse. Da ist also etwas widerständig. Ne? Nicht wieder als Wiederholung, sondern wieder nur mit einem I. Etwas gegen. Ja, da merke ich, ich werde jetzt rausgeholt aus dem, was ich schon immer mitbringe, indem ich mich in etwas begebe, was sich einstellt, indem ich das mit anderen Leuten tue.
Ja, interessant. Ich würde nochmal hier einen Satz einwerfen und dann nochmal an einem Freitag nochmal zurückkommen. Zum einen, es gibt so eine Überlieferung von den Propheten, da heißt es, dass Gott so ein Mensch ist, wie er selbst über Gott denkt.
Also, wie Gott über sich selber denkt?
Nee. Wie der Mensch über Gott denkt, so geht Gott mit den Menschen um. Also das hat mich an deine Ausführung ein bisschen erinnert, weil du ein bisschen gesagt hast, ja, dieses Partizipative, so wie man halt so dieses, da hat mich erinnert daran, dass du ein Gefährte von dem Gründer der Gründer unserer Gemeinde hat mal berichtet gehabt darüber. Weil es war auf jeden Fall gab es eine Erzählung, und dort war davon die Rede, dass die Person im Traum gesehen hat, dass vor einem Dorf hat sie gesehen im Traum, dass auf einer Brücke eine Person liegt, nackt, ohne Kleidung, sehr bedürftig aussehen. Und er hat die Person gefragt, wer bist du denn? Also, die unterwegs war. Und er hat die Person geantwortet, ich bin der Gott dieses Dorfes. Und er hat gesagt, hey, wie kann das sein, dass du Gott dieses Dorfes bist?
Ja.
Und dann hat er gesagt, nein, ich bin Gott gemäß deren Vorstellungen. Also ich offenbare mich gemäß den Vorstellungen der Person und gemäß den eigenen Vorstellungen. Hat mich so ein bisschen von den Ausführungen her, hat mich das so ein bisschen daran erinnert, also wo du gesagt hast, dass es halt das Partizipativo ist, dass dann man sozusagen das selbst beeinflussen kann. Ich kann das aus dieser Perspektive schon unterstreichen, weil es einfach halt so einen Ausgangspunkt gibt, wie man selbst eine Vorstellung Gottes hat und dementsprechend öffnen sich dann halt die Türen. Ne? Das fände ich auf jeden Fall interessant, aber auch der Punkt, also was ist die Rolle der Propheten? Was ist die Rolle der Offenbarung? Also gerade der Offenbarung, das würde mich wirklich interessieren.
Also ich muss vielleicht ein bisschen korrigieren. Also die Idee ist nicht, dass das sozusagen nach dem Bildnis des Menschen gebaut wird oder in gewisser Weise sozusagen total anthropomorph ist oder wir uns jetzt sozusagen die Gott selber basteln oder so. Die Gottesvorstellung, die sind notwendigerweise menschlich. Und daraus kommen wir nicht raus. Ja. Die ganze Theologie ist anthropomorph. Mhm. Also sozusagen dieser Anthropomorphismus-Gedanke, also das sozusagen ist ein Einwand gegen bestimmte Weisen von Gott zu reden oder zu denken, ist, dass es sozusagen zu menschlich gedacht wird, muss man sofort sagen, nee, das ist immer anthropomorph. Da gibt es nur bessere oder schlechtere. Und die besseren sind diejenigen, die den Vorbehalt mitbedenken. Also all das, was wir versuchen zu sagen über diese Art von Wirklichkeit, muss ich immer eingestehen, auch hier wieder das Element der Verneinung oder der Selbstrücknahme. Also auch hier atheistische Theologie auf sich selber angewendet, nicht nur auf die religiöse Praxis, dass die Weisen, wie wir darüber denken, immer mit einem Vorbehalt ausgestattet sind. Und dass man diese Wirklichkeit in gewisser Weise umkreisen kann. Man kann Geschichten erzählen darüber, man kann auch von Erfahrungen wiedergeben. Und die Theologie ordnet diese Erfahrung. Ja? Aber sie ist in gewisser Weise praktisch orientiert. Das ist eine praktische Theologie. Ja? Das ist gemeint. Also das ist nicht irgendwie, wir zimmern unsere Religion, unseren Glauben und unseren Gott selber. Ja. Ich habe nur gesagt, es wird an einer Wirklichkeit, die uns widerfährt oder die der Glaubende als Widerfahrenes empfindet und so beschreiben würde aus der Partizipantenperspektive, also aus der Teilnehmerperspektive, wird etwas da beschrieben und erfahren, was sozusagen nicht selbst gemacht ist. Das ist sozusagen die Erfahrung. Von außen würde natürlich immer die kritische Haltung sein, ja gut, Religion ist sozusagen ein Menschenwerk und so. Das gilt natürlich für alle Weisen, über Religion nachzudenken. Das ist vollkommen klar. Ja? Das ist sozusagen die Stimme von außen. Jetzt geht es darum, wie man das sensibel beschreibt, wie Menschen, die religiös glauben und religiös sozusagen ihr Leben leben, wie die das beschreiben würden. Sozusagen dem denkt ja die Theologie nach. Und hier ist, und das ist jetzt der zweite Teil der Frage, das Element des Widerfahrenes ist wichtig. Und da kommt man dann in gewisser Weise relativ einfach zum Begriff der Offenbarung. Denn die Offenbarung sagt, als Konzept, hier stellt sich sozusagen eine andere Wirklichkeit ein, die in irgendeiner Weise medial vermittelt zu uns kommt, ohne dass wir das gemacht haben. Und die Bibel, auch der Islam, hat unterschiedliche, also der Koran hat verschiedene Vorstellungen davon, wie diese Art von medialen Wechsel, also Übertragung, zustande kommt, sozusagen. Also hier wird jetzt Theologie, ob islamisch, jüdisch oder christlich, zu Medienwissenschaft. Denn sie wird, sofern sie eine Wissenschaft ist, ob Theologie eine Wissenschaft ist, ist sozusagen genauso umstritten, wie ob Philosophie eine Wissenschaft ist. Das kann man diskutieren. Selber eine philosophische Frage. Also, ob die Wissenschaft eine Wissenschaft ist, ist dann selber eine Wissenschaft oder eine nicht wissenschaftliche Frage. Also Selbstanwendungsproblem, aber man kann jetzt sagen, okay, wenn es jetzt um die Vermittlung geht, ja, also um das Medium geht, dann insofern ist die Theologie eine Medienwissenschaft. Ja? Mhm. So, und ein Medium sind, ganz traditionell gesprochen, sind die Propheten. Ja, die stellen den Connex, die Verbindung her zwischen dem einen und dem anderen. Und zwischen dem einen und dem anderen ist, wie Lessing einmal gesagt hat, ein garstig breiter Graben. Mhm. Also wunderschöne, etwas altertümliche Formulierung. Er hat das in bestimmter, etwas spezifischer Weise gemeint, also wie aus einem historischen Ereignis eine unbedingte Wahrheit werden kann, aus der Historie also eine Vernunftwahrheit werden kann, die sozusagen nicht nur historisch gilt, sondern die sozusagen transhistorisch, überhistorisch gilt, lässt sich aber auf das Problem jetzt hier abbilden. Ja, ein garstig breiter Graben. Wie kommt man jetzt darüber? Muss man eine Brücke bauen? Muss man den Graben irgendwie entwässern, zuschütten? Was macht man jetzt eigentlich so? Ne? Man kann ja sagen, ja, der Graben, der ist einfach da. Wir müssen jetzt sozusagen im Angesicht dieser Differenz verschiedene Transformationen durchlaufen. Und biblisch sind es die Propheten, die ermächtigt werden. Deshalb gehen die sozusagen die prophetischen Erzählungen mit Berufungsgeschichten einher. Das heißt also, Berufung ist eine Form, diesen Personen, die herausgerufen werden aus ihrer normalen Existenz, eine Autorität zu verleihen. Denn die Frage ist immer, warum darf der Prophet sprechen? Warum darf der Prophet sprechen? Mhm. Ja? Warum darf er das? Und er wird sozusagen, sind ja meistens tatsächlich Männer, ermächtigt. Ja, das ist also eine Geste der Ermächtigung, der Autorisierung.
Mhm.
Ja. Und es gibt aber andere Formen dieser Medien. Also die Medienwissenschaft hat noch verschiedene andere Geschichten. Mhm. So, man könnte ja sagen, ja, also in christlicher Tradition ist jetzt sehr viel weniger biblisch. Aber gut, kommt natürlich auch vor. Also zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte sind es die Engel.
Mhm.
Ja, also Transmitter oder Synopsen. Also alles Mögliche, was man sich sozusagen an Vermittlungselementen vorstellen kann. Ja? So ein drittes Beispiel ist das Gebet.
Mhm.
Im Gebet ist der Mensch verbunden mit Gott, und zwar in einem kommunikativen Akt. Und jetzt könnte man sagen, ja, der Mensch betet zu Gott. Und man könnte auch sagen, im Gebet wendet sich Gott in einem Akt der Offenbarung ja, an den Mensch. Nur, dass überhaupt gebetet werden kann, ist schon ein Resultat an dieser Wirklichkeit, an dieser Atmosphäre selber zu partizipieren. Und hierin kann man sehr schön das atheistische Element erklären. Das heißt also, das Element dieser Verneinung, die im Glauben selber drin ist. Es gibt in Römerbrief, Römer 8, also einer der wesentlichen, wichtigsten Kapitel des Neuen Testaments, gibt es die Überlegung, dass, also bei Paulus, dass das Gebet eine total unselbstverständliche Aktion ist.
Mhm.
Da geht es nämlich darum, dass derjenige, der da betet, es ist jetzt nicht sozusagen eine konkrete Person, aber es wird sozusagen berichtet, dass man sich sozusagen an den Heiligen Geist wendet, weil man nicht die Worte hat, die man jetzt bräuchte, um sich an Gott zu wenden. Ja, also das Seufzen, von dem da die Rede ist, deutet an, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie man beten soll. Ja, also der kommunikative Akt, wieder die Medien, müssten sich erst einmal einstellen. Also so kommt man sozusagen in die Wirklichkeit, in der man betet, weil das Beten eine total unselbstverständliche Aktion ist. Ein zweites Beispiel, auch wieder sozusagen der Akt der Verneinung im Vollzug, ist das Vaterunser. Ja? Auch sozusagen das wichtigste Gebet das, in der Tradition des Christentums. Das Vaterunser geht nicht mit Vaterunser los, sondern ihr sollt beten. Doppelpunkt. Und dann kommt das Gebet. Das heißt, es ist wie so ein pädagogischer Akt. Ich zeige euch jetzt mal in einer Situation, in der euch wahrscheinlich die Worte fehlen werden, wie man beten kann. In einer Situation, in der einem einfach die Worte fehlen. Aufgrund von unglaublicher Trauer oder unglaublicher Freude. Das ganze Spektrum an Emotionen kommt ja in der Religion vor. Es ist nicht nur Vernunft und Überlegung, es ist auch Emotion, Leidenschaft, die da vorkommt. Ja, es ist also nicht irgendeine rationalistische Weise, über Religionen nachzudenken, sondern da kommen all die Dinge vor. Etwas Praktisches, etwas Emotionales, Gefühle. Irgendwann kommen auch vernünftige Dinge, aber das heißt nicht, dass das andere unvernünftig ist, sondern dass es einfach nicht vernünftig ist. Ja? Also es sind drei Stufen. So, und jetzt haben wir schon ein sehr, sehr reichhaltiges Bild, würde ich sagen, wo man sagen kann, ah, okay, langsam wird das verständlich vielleicht. Also das ist jetzt meine Hoffnung, ja. Wohin die Reise geht bei einer atheistischen Theologie, wie reichhaltig die sein kann, wie traditionell die auch sein kann, obwohl es erstmal so total radikal ist. Keine Person, nicht mal eine sich durchhaltende Wirklichkeit, sondern etwas, was sich einstellt, indem man sozusagen hineingerufen wird. Und das kann man Offenbarung nennen. Das war ja sozusagen eine Ausgangsfrage. Mhm. Ja, Menschen erfahren, dass das, woran sie daran partizipieren, nicht von ihnen gemacht worden ist. Und Offenbarung ist nichts anderes als ein Blick nach hinten, ja, also eine rekursive Beschreibung dessen, was da eigentlich passiert.
Ja. Und also du würdest ja sagen, okay, Offenbarung würdest du ja dementsprechend nicht direkt verneinen, sozusagen.
Mhm, überhaupt nicht. Ja.
Und wäre das dann nicht einfach, müsste das dann nicht auch eine Quelle sein für atheistische Theologie?
Absolut ist er. Also der Gestus ist sozusagen ein total radikaler und ein total konservativer at the same time. Also das Radikale ist, glaube ich, relativ klar. Der Theismus wird verneint und damit eine ganze Reihe von ganzen theologischen Programmen, auch selbst viele, die Theismus kritisch sind. Ja, also ich habe einen ganz weiten Begriff von Theismus. Nicht nur das, was sozusagen in der Theologie da unter dem Label läuft, sondern fast alles, was sozusagen theologisch angeboten wird oder ganz vieles, fällt darunter. Das ist sozusagen der total kritische Gestus. Ja, Freunde macht man sich damit nicht. Aber nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten kann man sagen, wir versuchen jetzt mal eine, also wer auch immer wir ist, ja, also das ist ja keine Bewegung oder so, sondern einfach ein theologischer Versuch, der tatsächlich etwas Essayistisches hat, ja, ein Versuch. Der kann scheitern, es hat was Experimentelles, immer wieder Zurücknahme. Die Verneinung muss selber auch in der Theologie vorkommen. Ja. Also sich nicht selber zu sicher sein. Ja. Also die sozusagen die Fragen am Laufen halten. Das ist sozusagen, es geht damit also ein bestimmtes nachdenkliches und vorsichtiges, aber experimentelles und auch in gewisser Weise radikales Theologieverständnis einher. Das muss also auch auf sich selbst angewendet werden und durchgehalten werden. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist sozusagen die eine Richtung, das kritisch-radikale. Und das andere ist aber, dass man versucht, allen Denkfiguren, die wir haben, vielleicht könnte man das auch am Islam auch durchführen, eine neue Lesart, die auch biblische Bezüge hat, die auch in der christlichen Tradition vorkommt, alle wesentlichen Punkte neu zu beschreiben. Ja, also in einer atheistischen Theologie nicht irgendwie so die ganze Zeit irgendwas zu verabschieden und zu sagen, ja, das geht nicht mehr raus. Ja, wir sichten jetzt sozusagen das Arsenal, müssen jetzt sozusagen feststellen, ja, das meiste muss raus, wir verabschieden das jetzt mal. Das wird häufig getan. Also auch in anderen Theologieprogrammen, ja, das und das könnten wir uns nicht mehr leisten, das wird jetzt alles Das ist gerade nicht der Gestus, ja, so radikal das auch alles ist, das war die eine Seite. Es ist konservativ in dem Sinne, dass man sich um die Phänomene bemüht. Ja, und dann muss jetzt von allen Klassikern die Rede sein, ja, von Offenbarung, von Schöpfung, von Heil, von ewigem Leben, vielleicht auch von der Gerichtsvorstellung, jetzt muss man sich um diese Phänomene bemühen, von der Hoffnung des Glaubens, ja, also das ist jetzt ein Phänomen, was mich jetzt gerade beschäftigt, also ich schließe jetzt gerade ein Buch ab zum Hoffnungsbegriff und Hoffnung ist eine der drei christlichen Tugenden, ja, dazu muss irgendwas gesagt werden. Hoffnung, Glaube, Liebe, also Liebe, Glaube, Hoffnung oder Glaube, Hoffnung, Liebe sozusagen changiert, wird meistens aber falsch zitiert, denn das ist Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Hoffnung ist sozusagen in dieser berühmten Passage bei Paulus, 1. Korinther 13, in der Mitte, also zwischen Glauben und Lieben, ist sozusagen die Hoffnung angesiedelt. Daraus kann man natürlich ein bisschen was basteln, aber der Grundpunkt, den ich ja machen wollte, war einerseits Radikalität und andererseits Konservatismus. Es soll konserviert werden, es soll bewahrt werden. Ja? Also eine, in gewisser Weise eine bewahrende Theologie, so radikal sie auch sein mag.
Gut, interessant. Ja, ich denke natürlich immer als islamischer Theologe immer aus islamischer Perspektive, wo oder wie das komplett im Widerspruch ist und wo man halt Schnittmengen hat.
Ja.
Und ich sehe halt einfach, dass während des Gesprächs mache ich auch noch immer wieder Gedanken. Hättest du diese Gedanken gehabt, wenn du ein Muslim gewesen wärst?
Ja. Die Antwort ist nein.
Also ich glaube, wenn du damit so, wie ich dich bis jetzt auch verstanden habe, es ist ja, du lehnst ja Gott nicht ab. Ja, also zumindest in dem, wir wissen ja vom Gespräch heraus, was wir damit meinen. Nur suchst du nach einer Lesart, neuen Lesart der christlichen Theologie sozusagen, die ein neues Licht einfach darauf wirft. Das kann ich irgendwie, ich glaube, ich kann es in dem Sinne nachvollziehen, weil es ja halt sehr stark, wenn ich wahrscheinlich ein Christ gewesen wäre, dass ich wahrscheinlich auch nach einer neuen Lesart gesucht hätte. Nicht umsonst bin ich ja Moslem sozusagen, aber ich sehe das einfach aus der Perspektive dann halt, ob bestimmte Fragen auch genauso aus dem Islam heraus entstehen würden oder nicht entstehen würden. Zum Beispiel, wenn man das Gottesbild man nimmt oder halt auch der Anker. Ja, das ist auch etwas, was mir im Gespräch auch immer wieder auffällt, auch in den Ausführungen. Ja, also wir haben ja im Islam eine relativ klare Quellen des Islam. Also da ist ja so, die Offenbarung spielt die zentrale Rolle. Das ist, weil deshalb die zentrale Rolle, weil es einfach etwas ist, wo einfach Gott mit einem Menschen kommuniziert hat, mit einem Propheten kommuniziert hat und sozusagen eine Wegweisung, Wegbeschreibung oder Bedienungsanleitung fürs Leben einfach mitgegeben hat.
Ja.
Und das ist natürlich etwas, was fundamental und sehr wichtig in der islamischen Theologie ist.
Ja.
Das eine und zweitens ist da auch einfach auch die Möglichkeit oder die Option oder dass der Mensch, der dieser Wegbeschreibung folgt, jeder Mensch, dass es für ihn möglich ist, selbst Gottes Erfahrung zu machen.
Ja.
Also selbst auch Offenbarungen auch zum Beispiel
ja.
zu empfangen oder Visionen, Träume, wie auch nicht, dass man halt irgendwie neue, nicht als Prophet, sondern einfach als Mensch sozusagen.
Ja.
Und ich denke, der Gedanke, der mir aufkommt, ob diese atheistische Theologie in dieser Form, ob die nicht noch einen Anker braucht. Also sei es nun die Lesart, ne? Also sei es auch nur eine Lesart, die muss doch irgendwo, nehmen wir mal an, okay, einen biblischen Anker, nehmen wir mal einen biblischen Texte, seine Anker können ja sein, weil man kann ja die entsprechende Lesart haben. Es können aber auch Visionen, Offenbarungen sein oder auch andere, einfach auch Logik und so weiter.
Also der erste Punkt, du hast das ja schon zum zweiten Mal sozusagen aufgebracht, wenn ich jetzt nicht sozusagen in der christlichen Tradition stehen würde, dann würde das Modell anders aussehen. Und
nicht unbedingt, aber könnte sein, ja.
Naja, also es ist sehr wahrscheinlich, dass das so wäre. Das ist kein Problem, wenn man sozusagen die Standortgebundenheit jedes Gedankens, das gilt ja, das ist ja jetzt gar kein theologisches Thema, sondern das gilt ja praktisch für alles, wenn man die mit berücksichtigt. Und wenn man sozusagen, und so berücksichtigt, meine ich in einem starken Sinne, nämlich, dass bei aller Überzeugung und auch bei allen Wahrheitsansprüchen, die das hat, ja, also ich würde daran festhalten, das mitbedacht werden muss, dass das sozusagen Standortbestimmungen sind, denen ein Index eingeschrieben ist. Oder wir beschreiben diese Situation aus dieser Perspektive.
Richtig, ja.
So, und aus dieser Perspektive heißt jetzt, mit dem Hintergrund, aus der Tradition heraus, mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. So, und die werde ich nicht los, indem ich woanders hingehe, ja, sondern das ist im Islam und aus der Tradition heraus würde sicher was anderes heraus geschehen. Und es ist natürlich jetzt mit der Berücksichtigungsfigur ist das natürlich interessant, wenn ich kontrafaktisch, also gegen das, was jetzt sozusagen der Fall ist, mir klar mache, dass das so wäre, dass alles anders aussehen würde oder vieles der Möglichkeit nach, wenn ich eine andere Biografie hätte. Und das sollte jetzt in der Berücksichtigung sich so ausdrücken, dass diese Art von Zweifel, Offenheit, Gespräch, Fähigkeit, Dialog, entweder mit mir selber, aber man sollte nicht sozusagen im Selbstgespräch verharren, sondern eben mit anderen, das berücksichtigt wird und irgendwie vorkommt. So, und das kann man entweder passiv machen, indem man das erfährt und dann irgendwelche Geschichten, also sozusagen Geschichten hört oder sich Stimmen aussetzt. Man kann das aber auch suchen. Ja, man kann den Dialog suchen, so wie wir das jetzt ja auch gerade machen. Ja, dass man versucht, einander zu verstehen und in gewisser Weise auch Vorurteile, die ja hilfreich sind meistens. Ja, also ich bin großer Fan von Vorurteilen. Denn die haben total orientierende Funktionen. Die haben schlechten Ruf, aber zu Unrecht, dass man die, wenn es nötig ist, abbaut. Ja? Aber die Standortgebundenheit der Überzeugung, die wir haben, auch die Geschichte, die informiert und so weiter, die werden wir nicht los. So.
Ja, klar, also klar, aber die können wir ja sozusagen, aber wir haben ja sozusagen unsere Biografie auch in unserer Hand. Wir können ja auch sozusagen zukünftig Wege einschlagen, wo wir halt einfach die Perspektiven halt
zu einem kleinen Teil können wir das beeinflussen.
Genau. Richtig.
Zu einem vielleicht geringeren Teil, als wir denken.
Der Gedanke, der mir immer wieder kam, wenn ich zum Beispiel bestimmte Fragen oder bestimmte Antworten nicht finde oder bestimmte Fragen sich einfach nicht lösen, in meiner Theologie, die ich kennengelernt habe und so weiter, dann ist das nicht ein natürlicher oder selbstverständlicher Prozess, dass man schaut, hey, wie sieht das eigentlich mit anderen Religionen auf? Vielleicht hat Buddhismus Antworten auf meine Frage, vielleicht hat der Islam Antworten auf meine Frage oder vielleicht, wie kommt es, dass du dich dass du nicht einfach andere Religionen einfach mal in Betracht gezogen hast und einfach eine Lesart direkt, also eine neue ist ja auch, sind ja auch unterschiedliche Lesarten sozusagen, was Religion anbelangt.
Ja.
Wie kommt es, dass du eigentlich einfach nicht mal andere Religionen unter die Lupe genommen hast?
Also man kann jetzt unterschiedlich sozusagen darauf reagieren. Man könnte sagen, naja, also das ist sozusagen jetzt erstmal aus der christlichen Tradition heraus formuliert, das ist sicher so. Oder aus einer europäischen Perspektive oder vielleicht aus einer männlichen Perspektive. Mhm. Also alle diese Kodierungen, die jetzt mit in die Beschreibung meistens subkutan und kaum sichtbar einfließen oder man weiß nicht genau, wie die sich jetzt auswirken. Ja? Wie wäre es, wenn ich jetzt eine Frau wäre? Beispielsweise, würde sich denn daran etwas ändern? Was heißt das, dass ich mir das klar machen kann und dann vielleicht versuche, das irgendwie zu berücksichtigen? Ja? Es gilt ja sowohl für andere Religionen als auch schon innerhalb der christlichen Tradition auch mit Blick auf andere Parameter. Ja? Mhm. Also Geschlecht wäre sozusagen eine Weise. Und die eine total sozusagen defensive Variante wäre, es gibt ja sozusagen bestimmte biografische Codes und sicher ist das so, dass ich das dann so anders machen kann. So mache ich es jetzt, weil ich sozusagen in dieser Tradition aufgewachsen bin und so weiter. Und wir haben das alle, das ist sozusagen ohnehin der Geber und jetzt kann man sich dazu unterschiedlich verhalten. Und eine Variante wäre, ja, wir haben das jetzt mal fürs Christentum gemacht, wir sitzen jetzt hier sozusagen mit unseren beiden unterschiedlichen Hintergründen, dann kommen noch verschiedene andere Leute, die sich Atheisten in dem herkömmlichen Sinn. Und halt, dann könnte auch noch eine Jüdin dazukommen und sagen, jetzt können wir im Grunde genommen wieder so eine Lessing-Tradition und Situation schaffen. Nach deiner Weise gibt es Übergänge oder gibt es einen Kern der Religion. Also davon halte ich relativ wenig von dieser Denkfigur. Aber was man natürlich etwas zurückhaltender und vorsichtiger machen kann, ist, wo gibt es sozusagen Überlappung und so weiter. Und das liegt ja in gewisser Weise auf der Hand, weil die Religionsgeschichte nun mal so ist, dass der Islam, das Judentum, das Christentum schon historisch in eine Tradition gehören. Und das können wir mit den asiatischen Religionen auch machen. So, ja. Das ist jetzt nicht, das betrachte ich jetzt nicht als meine Aufgabe, weil ich einfach andere Aufgaben habe, die könnten auch anders sein. Das ist einfach dann sozusagen kontingent. Aber also wie man jetzt auf deine Frage antworten könnte, wäre zu sagen, ja, das wäre dann zu zeigen. Ja. Das steht jetzt erstmal nicht fest, sondern das wären dann sozusagen Folgefragen, die man sagen kann, gibt es da sozusagen Überlappung. Von Kern würde ich ungern sprechen, denn das ist sozusagen so eine Figur wie, es gibt sozusagen einen Kern und dann gibt es so eine Schale, wir müssen nur die Schale loswerden, dann kommen wir zum Kern und der ist überall gleich. Und das ist sozusagen das Kernelement der Weltreligion oder so etwas. So wird ja manchmal Lessing gelesen und die Ringparabel etwa so. Und entweder ist das eine schlechte Lesart von Lessing oder sie ist richtig, aber dann liegt Lessing falsch. Will ich jetzt nicht entscheiden. Aber auf jeden Fall könnte man sagen, man muss in gewisser Weise vorsichtiger an die Sache rangehen und sagen, da steht nicht fest, was jetzt der Kern ist, sondern die Gemeinsamkeiten stellen sich ein, indem wir eine dichte Beschreibung der Phänomene geben. Und dann sehen wir, die Figur des Propheten spielt in allen drei Religionen eine ganz hervorragende Rolle. Das ist auch nicht verwunderlich, ja. Vielleicht sind auch bestimmte Figuren der religiösen Moral oder Lebensführung, könnte man etwas vorsichtiger sagen, sehr, sehr ähnlich. Ja? Mhm. Wie man mit den Fremden zum Beispiel umgeht, ich glaube, da sind diese Religionen alle sehr, sehr ähnlich. Ja? Und wie man mit dem anderen der eigenen Tradition umgeht, dass man sozusagen das mit hineinbegibt. Und dann sieht man gleichzeitig auch die Unterschiede. Ja? Mhm. Und die sollte man festhalten und nicht schnell aus sozusagen einem zu verfrühten Toleranzgedanken oder Harmoniesüchtigkeit oder dergleichen und den Teppich kehren. Es ist sehr viel besser, wenn man sozusagen die Differenzen klar macht. Ja. Aber es ist eben nicht eine Differenz zwischen Islam und Christentum oder so, sondern es hilft, mit diesen Differenzen sorgsamer umzugehen, wenn man sich klar macht, dass innerhalb dieser Tradition die Differenzen auch da sind. Mhm. Ja, also wenn man jetzt das Christentum ist ein Strom von unterschiedlichen, zum Teil auch unvereinbaren Traditionen. Ja, das war ein Punkt, den wir auch schon besprochen haben. Und dass sozusagen das andere des eigenen im eigenen selber vorhanden ist, ermöglicht es mit dem dann als anderem schon deklarierten, der anderen Religion beispielsweise, zarter und sensibler umzugehen, weil man weiß, dass es in der eigenen Tradition auch da ist. Ja. Und dann vielleicht manche Elemente im Islam einem viel näher sind als andere Elemente aus der christlichen Traditionen, die einem irgendwie fremd sind. Ja? Und das hilft sehr, eine andere Form von Toleranz, hört sich so liberalistisch an, aber sozusagen Vorsicht, Vorbehalt, Sensibilität im Umgang mit dem anderen einzuüben. Und Religion, würde ich sagen, ist eine Form, diese Art von Sensibilität zu kultivieren. Ja? Also nicht sozusagen die Tendenz zur Fixierung, zum Dogma zu betonen oder wenn dann nur mit Elementen der Auflösung, ja? der Irritation. So. Denn es gibt Dinge, die irgendwie feststehen. Also du hattest ja nach den tragenden Elementen gefragt. Ja. Man könnte sagen, ja, natürlich. Also es kriegst du mal relativ klare Vorstellungen, was wesentlich ist. Ja? Mhm. Die Überlegung, dass es dann bestimmte Formen gibt, die sich da auf jeden Fall durchhalten. Und wo man dann sagen kann, also wenn man so nicht lebt, kann man gar nicht Christ sein. Mhm. Also Vorstellung der Nächstenliebe. Ja? Mhm. Ja? Wer das nicht unterschreibt, was auch immer das dann für die Praxis heißt, wer hat nicht verstanden, worum es im Christentum geht. Ja, es gibt ein paar Dinge, die man, die so auslegungsbedürftig sie dann so sind, sowohl theologisch als auch im Praktischen, da könnte man sagen, ja, das sind sozusagen Verständigungen, die charakteristisch sind für diese Lebensführung, in der man sich dann mit anderen wiederfindet.
Interessant. Ja, da sind noch ein paar andere Dinge, die mir eingefallen sind oder auffallen könnten. Ich glaube, ich denke, da wird wahrscheinlich auch da die Quelle der Bibel wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, auch in diesen Ansichten. Das wäre zum Beispiel die Glaubenspraxis einer Person, die atheistisch glaubt im Alltag, also Gebetsrituale, wie die aussehen würden, und das Leben also Jenseitsvorstellungen.
Ja.
Ich glaube, das würde auch, also würde das übereinstimmen mit den christlichen Traditionen, oder würde das jetzt auch nochmal neu überdacht oder neue Lesart dann? Wie würde das praktisch aussehen?
Ja, also das sind ja zwei Sachen. Also es ist eine grundsätzliche Debatte, und dann das Beispiel von Jenseitsvorstellungen oder dergleichen mehr, muss man gucken, worüber man redet, aber es ist natürlich ein zentraler Bestandteil. Also ich nehme mal das erste Stichwort auf, Praxis. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Denn aus meiner Perspektive muss ich sozusagen, oder sollte sich Theologie als eine Praxeologie verstehen. Und in der Praxeologie sind in den Geistwissenschaften vor allen Dingen sehr unterschiedliche Programme im Umlauf, vor allem in Literaturwissenschaften und vor allen Dingen in der Soziologie. Daher kommt das etwas künstliche Konzept der Praxeologie. Aber Praxeologie ist erstmal ja nichts anderes als eine Lehre von der Praktik. Und für eine Theologie würde ich erst einmal sagen, sind verschiedene Intuitionen, die da eine Rolle spielen. Da sieht man vielleicht, wenn man sich jetzt von dem Label atheistische Theologie löst und sagt, naja, wie könnte man das dann anders beschreiben? Könnte man sagen, ja, Theologie wäre eine Praxeologie. Das heißt also, der Gegenstand der Theologie sind die Praktiken. Eine praktische Theologie, und zwar sie ist eine Theorie der religiösen Praktiken. Die beiden anderen Modelle, die wir haben, vor allen Dingen in der protestantischen Theologie, würden sagen, nein, es geht nicht um Praktiken, die kommen dann später. Erst einmal geht es entweder um das religiöse Subjekt, das Individuum, das sich in bestimmter Weise versteht, zwischen Gnade und Natur Sünde und Befreiung oder dergleichen mehr. Da gibt es sozusagen verschiedene Lesarten. Also auf jeden Fall ist sozusagen der Mensch und das religiöse Subjekt, was in bestimmter Weise beschrieben wird. Und auf der anderen Seite steht Gott und seine Offenbarung und so weiter. Also zwei Subjekte, entweder das Menschliche oder das Absolute. Das sind zwei sehr unterschiedliche Theologieprogramme. Das eine bottom-up, von unten, das andere top-down. Ja, das eine, wir müssen uns das religiöse Subjekt angucken, wie es sich selber versteht, wie es sich selber deutet. Und da kommt dann irgendwie Gott vor. Oder top-down, senkrecht von oben. Wir müssen sozusagen über Gott reden, wie er sozusagen zum Menschen kommt, aber wir fangen da an. Und ich würde sagen, das ist eine unglückliche Alternative. Das ist ein Subjektivismus auf beiden Seiten. Hier das eine und da das andere, hier das Relative, da das Absolute. Und man könnte fragen, naja, wo kommen denn beide zusammen? Also irgendwie müssen sie sehr zusammenkommen. Also Vermittlung, wieder Medienwissenschaft. Und dann könnte man sagen, naja gut, also es sind die religiösen Praktiken, wo das vorkommt. Lass uns doch so beginnen, um diesen alten Grabenkampf, von dem vor allen Dingen die protestantische Theologie seit mindestens 200 Jahren gefangen ist, regelrecht. Ja? Also entweder oder, könnte sagen, ja, weder noch. Wir gucken uns, wir überbieten sozusagen diesen Binärcode, entweder oder, und sagen, ja, wir gucken uns die religiösen Praktiken an. Ja, also Gebet, Gottesdienst, Andacht, ja, also all die ganz konkreten Phänomene, in denen Menschen ihr Leben religiös leben. Und da braucht man so eine Theorie der Praktik. Was ist denn eigentlich eine Praktik? Wo hört eine Praktik auf? Wodurch ist sie konstituiert? Wo beginnt eine andere Praktik? Wie hängen die miteinander zusammen? Also eine Praxistheorie in gewisser Weise. Und so könnte sich Theologie weiterentwickeln. Also das ist sozusagen das, was theoretisch dahinter steht. So, die zweite Antwort ist ein bisschen, oder der zweite Punkt, den du genannt hattest, ist vielleicht ein bisschen schwieriger, Jenseitsvorstellung. Ja, also ich meine, das ist natürlich ein antimetaphysisches Projekt. Also relativ entspannt mit Annahmen einer jenseitigen Welt umzugehen. Ja? Also aus meiner Sicht gehört das sozusagen zu den alten Programmen, die verabschiedet werden müssen. Das heißt also, Jenseits kann nicht so etwas heißen wie, es gibt dann noch irgendwie was anderes, außer das Leben, was wir jetzt gerade führen. Also als wenn wir ein Fußballspiel haben und es ist Champions League, das heißt, unentschieden gibt es nicht. Die Partie muss in der K.O.-Runde entschieden werden. Gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Also entweder gewinnt man die Partie durch Verlängerung oder Elfmeterschießen. Es gibt aber religiös oder theologisch keine Verlängerung oder ein Elfmeterschießen. Sondern man spielt die 90 Minuten, möglicherweise mit Nachspielzeit, that's it. Oder wie ein bekannter Musiker mal gesagt hat, this is not the rehearsal of something else. Wir sind hier nicht im Probelauf und danach kommt das richtige Leben, sondern that's it. Ja, so. Das heißt, Religion ist nicht eine Theorie darüber, dass das jetzt hier der Übungsraum ist, ja, oder wie ein anderer bekannter, sehr berühmter Theologe, nämlich Jürgen Moltmann, gesagt hat, dass die Welt ist nicht der Warteraum für das Reich Gottes. Ja, das heißt, man hat das sowohl in einem popkulturellen Sinn, wie auch im genuinen theologischen Sinn, dass das hier nicht die Vorbereitung für irgendetwas, für das richtige Spiel ist danach. Sondern Religion ist nicht eine Theorie darüber, dass es sozusagen eine Verlängerung gibt, sondern es ist eine Interpretation darüber, wie wir mit dem Leben, was wir jetzt miteinander führen, mit uns, vor Gott, mit anderen, wie wir das jetzt verstehen sollen. Das heißt, für das Jenseits haben wir jetzt ein paar Bausteine zusammengesammelt, wie man jetzt darüber nachdenken könnte. Ich will das nur ganz zart also andeuten. Also was nicht gemeint sein kann, ist sozusagen ein temporales Verständnis, ein zeitliches Verständnis von Jenseits. Man muss das sozusagen reinterpretieren. Ja? Man muss das Jenseits sozusagen ins Diesseits holen und sagen, also das Jenseits ist eine bestimmte Interpretation dessen, was wir jetzt tun. Auferstehung, um jetzt ein ganz klassisches Thema zu nehmen, ist nicht Auferstehung in irgendwas Neues, in einem personalen Sinn, ja, danach geht es dann irgendwie weiter und wir sind dann neue Menschen, in einem sozusagen körperlichen Sinn oder so weiter, das war, glaube ich, sowieso nie gemeint, sondern es ist eine bestimmte unselbstverständliche Interpretation daraus, sondern es passiert etwas Neues, indem wir uns neu zu allen neuen Dingen verhalten. Auferstehung und Leben wäre sozusagen die Interpretation. Und dann könnte man weiter das ausbuchstabieren, aber das wäre sozusagen eine bestimmte Form. Also es geht nicht sozusagen um neue Dinge da draußen, sondern es geht um eine neue Beziehung zu allen Dingen, die uns umgeben. Und Auferstehung könnte man entlang dieser Direktive, entlang dieser Regel, Interpretationsregel auslegen. Dann sieht man sozusagen ungefähr, wie man im Rahmen einer atheistischen Theologie mit ganz konkreten Figuren, die traditionell in der christlichen Tradition sind, umgehen kann. Und da sieht man jetzt wieder, wie das radikale, kritische Element mit dem bewahrenden, konservativen Element zusammengeht.
Ja, auch in Bezug zu den Jenseitsvorstellungen. Der erste Gedanke, der mir dabei kommt, ist natürlich zum einen, ich glaube, das ist der Grund, oder warum es halt so unterschiedliche Zugänge halt auch gibt, weil im Christentum hat man einen komplett anderen Zugang zu der Bibel und ein anderes Verhältnis zu der Bibel als jetzt im Islam. Das liegt einfach an der Entstehungsgeschichte der Bibel. Es sind ja sozusagen Berichte und also die Wörter, ich würde es halt immer so formulieren, Wörter Gottes sind in der Bibel, das ist aber nicht das Wort Gottes als solches, weil es ja Berichte sind, Menschen, die das überliefert haben, ja, die da festgehalten werden. Wobei das halt im Koran, das sich so unterscheidet, dass wir tatsächlich glauben, dass das genauso in dieser Form auch dem Propheten offenbart wurde, wie es heute aufzufinden ist, ohne eine weitere Person dazwischen. Und daher ist dann, hat man im Christentum einen eher so historisch-kritischen Zugang und dann halt eher auf Distanz, weil es ja letztendlich Berichte sind.
Ja.
Und im Islam ist der Anker halt wirklich sehr stark, also weil man sagt, okay, das ist wirklich tatsächlich das Wort Gottes, so wie es ihm damals offenbart wurde.
Ja.
Und da entsteht halt immer der Gedanke, wenn zum Beispiel die Jenseitsvorstellungen, die du so eben beschrieben hast, also dass ich diese Gedanken aufgrund einfach dem Zugang zu dem Heiligen Koran so nicht haben würde. Weil im Heiligen Koran ist ja ganz klar und eindeutig gesagt worden, dass kein Mensch jemals erfahren hat, was eigentlich im Jenseits gibt. Und all das, was im Koran aufzufinden sind, sind nur Beschreibungen.
Yeah.
Aber der Koran sagt doch eindeutig, dass, und der Prophet hat auch gesagt, noch nie hat ein Auge gesehen, noch ein Ohr gehört, noch ein Herz empfunden, was im Jenseits sein wird. Und dass all das, was beschrieben ist, das sind halt bildliche Sprache. Und ich merke halt einfach, dass, wenn ich über Theologie spreche, dass ich dann halt sehr starken Bezug zum Heiligen Koran habe, weil es ja die Offenbarung Gottes ist. Und all das, auch wenn ich eine neue Lesart habe, muss sie ja Hand und Fuß in der Offenbarung haben.
Aber wie bringst du, also das wäre jetzt sozusagen meine Frage, das ist total interessant. Wie bringst du denn beide Elemente zusammen? Aus meiner Sicht, das ist da eine Spannung. Also auf der einen Seite, das, was du als Treue zur Tradition beschrieben hast, das ist ja eigentlich ganz eindeutig, was der Koran sagt. Und es gibt dann sozusagen eine Genealogie über die Propheten, dass das wirklich sein Wort gewesen ist. Und diese Tradition haben wir natürlich im Christentum auch, dass das das Wort Gottes ist und das ist das Element der Wahrhaftigkeit in gewisser Weise. Und das, was man sozusagen so. Und auf der anderen Seite sagst du aber, ja, auch der Islam, die islamische Tradition in ihrer ganzen Heterogenität, das kommt ja auch nicht auf sozusagen auf eine Sache hinaus, das ist ja auch klar. Dazu sind sozusagen diese Traditionen zu vielfältig. Auf der anderen Seite steht eben sozusagen dieser Vorbehalt, nämlich dass es alles nur Bilder sind oder Worte sind, die aber der Sache nicht entsprechen. Das heißt, jetzt hast du eine Form von Sicherheit und eine Form von Vorbehalt. Wie bringst du das jetzt überein?
Ja, ich bringe das einfach so überein, dass der Koran ja selbst zum Beispiel sagt, zum Beispiel über Jenseitsvorstellungen, dass einerseits sagt der Koran, kein Mensch weiß, was, also keine Seele weiß, was für ein Augentrost im Jenseits für sie verdeckt und versteckt ist. Auf der anderen Seite wird das Beispiel von Hölle und Paradies gegeben.
Ja.
Ja, augenscheinlich ist das halt erstmal so ein Widerspruch, aber das sind halt einfach nur Beispiele, genauso wie auch zuvor, dass Allah einerseits sagt, nichts gleich dem, andererseits gibt er das Beispiel des Lichtes. Ja, also das, was unserer Vorstellungskraft am nächsten ist, das wird halt als Beispiel mitgegeben, so dass man zumindest eine Stoßrichtung hat und weiß, okay, so in diese Richtung geht es. Und daran macht man sozusagen das fest. Also auch die Jenseitsvorstellungen, die Beschreibung von Hölle und Paradies nimmt man nicht wortwörtlich, sondern im übertragenen Sinne. Und dann halt auch, dass der Koran, wenn man halt den Koran liest oder schaut, der ist halt zum einen sehr poetisch geschrieben und auf der anderen Seite ist das eine vielfältige Bedeutung.
Ja.
So dass ein Vers, solange er einen anderen Vers nicht widerspricht, kann bis zu 200 oder also so viele Bedeutungen wie möglich haben. Und das gibt dann halt diese, wo daraus entsteht überhaupt dann halt diese Theologie, also die Lesart, dann gibt es ja unterschiedliche Lesarten. Für uns gibt es halt natürlich ein Kriterium, das man aufgebaut hat, dass ein Vers dem anderen nicht widersprechen darf, dass es schon ein Anker in der Tradition des Propheten haben sollte, das Verständnis der Gefährten und dann natürlich auch eigene Naturwissenschaft, da darf es auch nicht komplett im Widerspruch entstehen und dann aber auch die persönliche Erfahrung durch Offenbarung, Vision und so weiter. Also ist so ein Komplettpaket, woran man halt eine Lesart hat, ne? Und mir fällt halt immer das Erste, was mir, oder der große Unterschied, der mir einfach auch, auch in unserer gesamten Gesprächsführung, ich glaube, ich ist klar, da waren auch natürlich Schnittmengen, die da sind, aber der große Unterschied ist, dass ich hätte komplett anderen Zugang zu der eigenen Theologie, einfach weil das einen stärkeren Rahmen einfach gibt, der Bezug zu dem Koran ist einfach anderer als jetzt zu der Bibel. Wir achten ja die Bibel auch als also im Ursprung als Wort Gottes. Das ist, dementsprechend wird es im Koran erwähnt und respektiert. Aber ich glaube, das ist so der Grund oder der Gedanke, wo sich das, also die, also ich suche, oder vielleicht machst du das auf, also du suchst die, eine neue Lesart auf Basis der Bibel, vermute ich mal, haben wir ja so auch besprochen. Und ich mache das ja natürlich genauso auf Basis des Heiligen Korans.
Ja.
Aber wo dann halt immer ein direkter Bezug auch zu Versen ist. Und
also das gibt's ja auch, aber das ist in gewisser Weise die Wissenschaftsgeschichte der Theologie mit den Unterschieden, wie sich das sozusagen im Islam und im Christentum unterschiedlich entwickelt hat. Und ich meine, diese Art von eher bibeltreuer Auslegung der beiden Testamente, die gibt es ja im Christentum auch.
Ja,
und die Geschichte wird normalerweise so erzählt, also wie man das jetzt im Einzelnen beurteilen will, ist jetzt vielleicht sozusagen außerhalb des Rahmens jetzt, aber das ist sozusagen die Aufklärung, da der große Bruch ist. Und vom Islam wird dann natürlich immer gesagt, okay, der Islam, dem fehlt die Aufklärungs Periode.
Historisch-kritische.
Genau, der historisch-kritische Methode, also ein bestimmter Umgang, ein sehr, sehr kritischer Umgang, ein gewisserweise nicht theologischer, erst einmal nicht theologischer Umgang mit der Heiligen Schrift. Und Heilige Schrift ist ja selber ein Interpretament der Bibel oder des Islams, dass man das als eine Heilige Schrift ansieht. Das hätte der Islam nicht durchlaufen. Und dadurch kommen diese Unterschiede. Und das hat auch, also das hat Anhalt an der Religionsgeschichte.
Ja, die Entstehungsgeschichte.
So ist es. Also, dass wir jetzt sozusagen auch in Deutschland zunehmend so etwas wie eine institutionalisierte islamische Theologie haben, ja, mit neuen Lehrstühlen, mit einer neuen Infrastruktur in gewisser Weise. Das ist ja sozusagen eine eher neuere Entwicklung. Das ist ja total interessant, was da jetzt sozusagen passiert. Oder dass es ja auch hier in Berlin sozusagen ein Institut gibt für islamische Theologie und damit. So lese ich jedenfalls diesen Versuch, die religiöse Praxis des Islams und seine Institutionalität mit einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser Tradition zusammenzubinden.
Mhm.
Ja, und das ist sehr, sehr typisch für das Christentum. In der jüdischen Tradition sieht es wieder ein bisschen anders aus. Und im Islam wiederum anders. So. Und bestimmte Unterschiede jetzt gerade im Schriftgebrauch, ja, das war ja sozusagen ein Ausgangspunkt, kommen dadurch zustande. Ja. Das ist alles total historisch kontingent, liegt aber an der unterschiedlichen Wissenschaftlichkeit oder Wissenschaftsgeschichte des Christentums. Und man sollte jetzt also die Geschichte selber als Christ, als Christin und mit Blick auch auf sozusagen die Wissenschaft, die Theologie als Wissenschaft, auch so wahrnehmen, dass wir selber diese Geschichte durchlaufen haben. Das heißt jetzt nicht, dass das Christentum irgendwie der Vorreiter des Islam ist und ihr müsst das sozusagen einfach nochmal durchlaufen. Ich sage einfach erstmal nur, da gibt es unterschiedliche Erfahrungen, die da zu beobachten sind. Und das Christentum selber hat diese als ein Teil der westlichen Welt, jedenfalls was sozusagen also unsere Breitengrade und die Universitätstraditionen anbelangt, selber durchlaufen. Wir haben das sozusagen verändert. Und dadurch hat sich das Verhältnis zwischen Glauben und seiner intellektuellen Begleitung, ja, namens Theologie, fundamental gewandelt. Das war nicht immer so. Und diesen Wandel muss man sozusagen wahrnehmen und in die Selbstbeschreibung mit einbauen. Ja. Und dann wird man sozusagen in gewisser Weise vorsichtiger mit Blick auf das, was jetzt läuft und was mal war. Und man wird ein bisschen vorsichtiger mit Blick auf die Zukunft. Mhm. Denn die Dinge werden sich weiter wandeln. Und sind sozusagen im Fluss.
Ja, für die Zukunft und auch, ich denke, einen Gedanken will ich noch loswerden, dass wir das wäre einfach der Gedanke, wie es wohl wenn Propheten zuvor sozusagen Jesus sozusagen zuvor erschienen ist, Moses erschienen ist, und dann ob Propheten weiterhin erscheinen, ne, ob dieses Neudenken, ne, dieser Kurs, sozusagen, du hast ja gesagt, dass bestimmte Antworten dann einfach nicht mehr vorhanden sind, und das heißt, da muss man einfach abschließen, sozusagen neu anfangen und dann neu loslegen.
Ja.
Ist das?
Das ist aber selber etwas Altes. Ja, also ich meine,
jeder Prophet hat das ja gemacht in dem Sinne, oder
nicht? In gewisser Weise ist die Prophetie sozusagen immer wieder der Neuanfang einer Medialität. Da wird etwas Neues vermittelt. Und also was man jetzt sehen muss, ist, dass die ganze Religionsgeschichte Neuanfänge sind. Die Religion und Religionsgeschichte ist ein Teil einer Kulturgeschichte, dass alle möglichen Dinge passiert. Erfindung, das Aufkommen der Naturwissenschaften, bestimmte soziale Entwicklungen und so weiter. Die Religion, die religiösen Traditionen sind davon nicht unabhängig. Also offenbar natürlich nicht. Zum Teil hängen sie hinterher. Manchmal ist es so, dass sie selber eingegriffen haben oder einen großen Einfluss darüber haben. Das ist die Frage, was man da jetzt ganz konkret beschreibt. Aber dass sich das Christentum und der Islam gewandelt haben die ganze Zeit und nichts Stabiles sind, sondern etwas Fluides sind, das muss man total wahrnehmen. Und allen, die sozusagen auf der konservativen Seite stehen, muss man deutlich machen, dass das Konservierende nur etwas ganz Formales ist. Jeweils in einer neuen Zeit mit neuen Herausforderungen hat man versucht, ja, die prophetische Tradition und das Wort Gottes und den Propheten Mohammed oder in unserer Tradition sozusagen das Wort Jesu Christi neu auszulegen. Mhm. Und in dieser Hinsicht ist so etwas wie Neuanfang oder radikale neue Programme wie meinetwegen eine atheistische Theologie oder damals Gottes-Tod-Theologie oder so etwas, ja, so wirklich provokante und gewollt provokante Theologieprogramme sind eigentlich in gewisser Weise, ordnen sich ein in eine Kaskade von Reformen. Und stellen wir uns vor, es wäre anders. Die religiöse Tradition hätte keine Module, in denen sie sich zu sich selbst nochmal neu verhält, obwohl die Welt sich sozusagen total gewandelt hat. Dann wäre es ganz schnell zu Ende.
Würde nicht funktionieren.
Genau, es würde nicht funktionieren. Deshalb ist das unhintergehbar, dass das so ist. Und ein starker Konservatismus hat die Tendenz, das zu verneinen. Das wird aber nicht funktionieren. Ja? Und ich glaube, das Christentum hat sich sozusagen als ein System, das seine Umwelt abbildet, also um es jetzt mal systemtheoretisch zu nennen. Ja? Also, es gibt ein System und das bildet sozusagen etwas ab. Und das, was sich da abbildet, wird Umwelt genannt und die ändert sich. Ja? Weil man jetzt das sagen hat, sowas wie eine Beschleunigungstheorie, Hartmut Rosa und andere hinzunimmt, dann könnte man sagen, und diese Umwelt, die ändert sich in einer beschleunigten Weise. Und der Auftrag des Systems ist, diese Umwelt irgendwie abzubilden. Das heißt, die Abbildung muss sich selber auch schneller sozusagen wandeln, weil da draußen sozusagen das beschleunigt sich ändert. Dann ist das der wahre Konservatismus in gewisser Weise, nicht konservativ zu sein. Also es wird dann sozusagen ambivalent. Und diese Ambivalenz ist wesentlich. Und das ist nicht typisch fürs Christentum. Das ist in gewisser Weise für alle Traditionen wesentlich. Und meine Frage wäre sozusagen, wie der Islam damit umgehen möchte. Der jetzt, wie ich das wahrnehme, nur mit bestimmten Herausforderungen ja auch zwischen Traditionen und Innovationen umgehen muss. Wie alle Systeme das haben, auf je ihre Weise. Und jetzt ist die Frage, welche Module diese Traditionen haben,
um das
zu verarbeiten.
Genau. Wie ist das im Islam? Im Islam ist das halt so, nach unserer Ansicht ist diesbezüglich, dass der Islam sich immer aufs Neue entfaltet. Also es ist nicht rigide, es ist nicht fest, es ist etwas, wie du es beschrieben hast, fluid, aber in einem Rahmen. Da sind halt Prinzipien, die sind einzuhalten und innerhalb dieses Rahmens entfaltet sich der Koran immer wieder gemäß den Entwicklungen immer wieder neu. Deshalb glaubt man ja auch, dass ein Vers so unterschiedliche viele Bedeutungen haben kann, ein Wort unterschiedliche Bedeutungen hat. Die semitische Sprache ist ja wirklich so gesamte Wortwurzeln, die sich da entfalten. Ja. Und da ist es schon möglich. Und da gibt es auch dieses Wort, diesen Begriff Ijtihad. Ijtihad bedeutet, durch Reflexion zu neuen Schlüssen zu kommen.
Ja.
Und das gemäß zum Beispiel den Umständen und Entwicklungen in der Zeit. Also, dass die Religion sich schon aufs Neue entfaltet. Und so werden dann halt immer wieder neue Fragen. Meistens sind es halt zum Beispiel, bezieht sich dann halt auf zum Beispiel ganz alltägliche praktische Dinge auch. Das Zinsverständnis und so weiter und so fort. Im Islam gibt es ja ein Zinsverbot. Und auch weitere Aspekte, die dann halt unter Ijtihad dann nochmal neu geregelt werden.
Aber das ist ganz interessant, was du sagst. Ich meine, denn du hast jetzt von Entfaltung geredet. Ja, und das ist ja eigentlich eine, also Entfaltung ist eine Figur, wo etwas da ist. Mhm. Und entfaltet heißt, es wird nur das, was schon angelegt war, einfach explizit gemacht. Ja,
richtig.
Also wenn ich zum Beispiel jetzt von einem Junggesellen rede und sage, der ist unverheiratet, dann sage ich mit dem Unverheirateten nichts Neues gegenüber Junggeselle, denn das ist ein Prädikat, das ich ohne Widerspruch nicht sozusagen verneinen kann, denn es gibt keine verheirateten Junggesellen.
Ja.
Das heißt, es wird das im Begriff Angelegte entfaltet. Und so würde das dann sozusagen auch, und das ist auch funktionieren im Islam. Und das ist aber eine Figur, in der es praktisch keine Widersprüche geben kann. Es wird einfach nur in größter Tradition und Treue zur Tradition sozusagen entwickelt. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass wirklich in einem stärkeren Sinn neu angefangen wird. Dass man sagt, nicht unbedingt etwas verabschiedet, sondern wir sehen das jetzt wirklich auch anders. Und in der katholischen Kirche zum Beispiel, also um jetzt sozusagen ein Beispiel aus der anderen Konfession zu geben, da gibt es eine große Debatte darum, wie beispielsweise das Dogma, das wäre sozusagen das Äquivalent zu eurem Rahmen, den du jetzt genannt hast, ja? Also Konsistenz, Unterstellung dergleichen mehr, es dürfen keine Widersprüche sein oder die Autorität der Naturwissenschaften oder so. Das hattest du ja als ein weiteres. Das ist ja eine sehr liberale Haltung innerhalb des Islams, nehme ich an. Oder würde ich so.
Ich glaube, das ist eigentlich nicht unbedingt liberal.
Aber da fängt schon an, ja?
Also die Vorstellung von liberal und konservativ sind ja auch nochmal anders. Aber ich glaube auch in der Geschichte ist das, hat das auch schon in meiner Relevanz gespielt, weil das einfach verankert ist, auch im Heiligen Koran. Da heißt es, du wirst in der Praxis Gottes, wirst du keine Veränderung, kein Widerspruch finden.
Ja, ja, ja.
Deshalb ist man, weiß man, okay, Verse können nicht im Widerspruch zu der Natur Gottes sein.
Ne? Ja,
deshalb hat das schon eigentlich längere Tradition.
Ja, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, es gibt sozusagen andere, oder gibt natürlich andere. Gegenüber denen könnte man sagen, dass deine Richtung jetzt von denen selber als liberal betrachtet wird. Das ist sozusagen keine Außenbeschreibung. Aber in der katholischen Tradition ist natürlich ein viel, viel stärkeres Problem als in der protestantischen, die einen anderen Begriff von Dogma zum Beispiel hat. Denn man muss jetzt sagen, für das Dogma, was feststeht, in gewisser Weise auch atemporal ist, also überzeitlich ist, nicht einem Wandel unterliegt, jetzt dann Methoden haben, wie der Wandel als etwas verkauft wird, was der wahre Konservatismus ist. Dadurch kommt jetzt sozusagen so eine Denkfigur, dass man gerade, wenn man etwas neu macht in dem Katholizismus, es eigentlich als etwas ausgeben muss, was treu ist zur Tradition, obwohl man eigentlich weiß oder jedenfalls annehmen kann oder eine Lesart dem entsprechen würde, dass man sagt, hier ist wirklich eine Neuerung in der katholischen Tradition. Und der Protestantismus läuft sozusagen von der Architektur eher anders. Der ist in gewisser Weise viel fluider, weil er ganz, ganz wenige Elemente hat, die festlegen, also diesen Rahmen abbilden, was eigentlich feststeht. Also am Kirchenbegriff kann man sich das deutlich machen. Es gibt nur zwei Elemente, die beschreiben, was die Kirche ist. Nämlich und das sind sogar modale, also nicht inhaltlich gefüllte Kriterien. Nämlich erstens, dass die Predigt vernünftig, weil das Wort Gottes vernünftig gepredigt wird. Und was heißt jetzt vernünftig und was ist Wort Gottes? Das sind also sozusagen total auslegungsbedürftige Kriterien. Und das ist das eine. Und das andere ist die richtige Verwaltung der Sakramente. Also Verwaltung, das hat so was Bürokratisches.
Ja,
so, und das ist das Einzige. Ja, und wenn das beides gegeben ist, was auch immer es genau heißt, das gibt es natürlich in der Debatte, dann stellt sich Kirche ein. So. Das ist natürlich eine total fluide Form, darüber nachzudenken. Das wäre ja sozusagen der Rahmen an der Stelle.
So, ja.
Und jetzt ist die Frage, was den Islam auszeichnet, um diese Spannung zwischen Tradition und Innovation zu verarbeiten und zu moderieren.
Ja, also Innovationen, Erneuerungen in der Religion, also dass der Tradition etwas Zusätzliches dazugelegt wird, das ist im Islam nicht erlaubt und verboten. Genauso auch in unserem Verständnis, in unserer Lesart, also der ich angehöre. Was aber immer möglich ist, ist immer die Auslegung und sozusagen die Auslegung der bestehenden Verse sozusagen und der bestehenden Rahmen. Also das wird innerhalb des Rahmens gemacht, nicht außerhalb des Rahmens. Da ist man schon konservativ. Also das hat schon ein Fundament und man hält sich schon an dem Fundament und auf Basis dieses Fundamentes ist es möglich, dann immer wieder neue Entwicklungen und neue Schritte halt zu gehen. Aber wie gesagt, immer in einem Rahmen ohne eine Erneuerung in dem Sinne, dass etwas zusätzlich dazukommt, was nicht eigentlich von Gott gewesen ist. Also ist eigentlich eher eine traditionelle Sicht. Aber auf jeden Fall, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Fand ich super interessant. Vielen
Dank für die Einladung.
Findest du auch hier zu der Zeit hier gewesen bist, und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg auch bei deiner Gastprofessur in New York.
Dankeschön, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Herzlichen Dank.
Dankeschön. Eine Produktion von MTA International Germany Studios.